Die Botschaft, da kam Jesus und rief, wurde gepredigt am 17.04.1964 im McKay Auditorium in Tampa, Florida. Übersetzt wurde diese Botschaft von Herbert Asmies. Lasst uns jetzt einen Augenblick aufstehen, während wir das Wort des Herrn lesen. Im Johannesevangelium, dem 11. Kapitel, beginnen wir mit dem 18. Vers. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, auf dass sie dieselben über ihren Bruder trösteten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Hause. Da sprach Martha zu Jesus, »Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird.« Jesus spricht zu ihr, »Dein Bruder wird auferstehen.« Martha spricht zu ihm, »Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage.« Jesus sprach zu ihr, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dieses?« Sie spricht zu ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte, »Der Lehrer ist da und ruft dich. Lasst uns jetzt unsere Häupter zum Gebet beugen. Unser himmlischer Vater, wir haben uns heute Abend mit der Absicht, dir zu dienen, wieder hier versammelt. Wir haben dein Wort gelesen, nehmen einen Text daraus und glauben dir, dass du uns den Zusammenhang dazu bringen und es uns offenbaren wirst. Wir beten für jede Not, die wir heute Abend hier unter uns haben. Es mögen einige da sein, die dich nicht kennen. Mögen sie dich heute Abend als ihren Erretter finden und auch annehmen. Mögen sie heute Abend durch etwas, das getan oder gesagt wird, in die Lage versetzt werden, dass Christus eine buchstäbliche Wirklichkeit für sie wird, so sehr, dass ihr ganzes Leben ihm und seinem Dienst geweiht wird. Wir danken dir für die Dinge, die wir ihn haben tun sehen, und für die Hoffnung des Lebens, das weit über dieses Schattendasein hinausgeht, welches wir jetzt haben. Wir wissen dieses, dass wir hinaufgenommen werden, wenn er kommt, um ihm in der Luft zu begegnen. Und mit diesem Wissen beten wir darum, dass du heute Abend in dem Herzen eines jeden diese Hoffnung vergrößern wirst, diese gesegnete Hoffnung. Möge der Glauben derjenigen heute Abend vermehrt werden, welche schon lange auf dem Weg sind und viele Schwierigkeiten durchlebt haben. Gewähre es, Herr, dass sie heute Abend eine neue Sicht darauf bekommen, ihre Gelübde erneuern und von Neuem beginnen. Vater, wir beten für diejenigen, welche krank und leidend sind. Möge dieses der Abend ihrer Befreiung werden. Herr, hier auf der Plattform liegen viele Taschentücher. Himmlischer Vater, wir beten dafür, während ich meine Hände auf diese in der Schachtel lege. Nun, wir sind in der Bibel davon unterrichtet worden, dass sie von dem Leib des Apostel Paulus Taschentücher und Schürzen nahmen und unreine Geister aus den Menschen ausfuhren und sie von Krankheiten geheilt wurden. Wir wissen, dass wir nicht der Apostel Paulus sind, aber du bleibst immer noch derselbe Jesus. Wir beten dafür, Herr, dass du jeden Einzelnen heilen wirst, der durch diese Taschentücher dargestellt wird. Mögen sie alle zu deiner Ehre geheilt werden. Brich uns jetzt das Brot des Lebens aus dem Wort. Darauf warten wir. In dem Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es ist schön, heute Abend wieder hier zu sein und dem Herrn zu dienen. Es ist schön zu sehen, dass diese untere Etage heute Abend fast völlig gefüllt ist. So sind wir sehr dankbar für eure Anwesenheit. Dafür, dass ich zum ersten Mal hier bin, denke ich, dass es sehr gut ist. Nun, es macht nichts aus, zu wie vielen wir sprechen. Wir sagen dennoch dasselbe. Ich habe zu einer Anzahl von nur 3 oder 4 Personen gesprochen, Und dann habe ich wieder zu 500.000 auf einmal gesprochen. Ein anderes Mal waren es 250.000. Es spielt keine Rolle, wie viele es sind, die zuhören, zu denen Christus mich sendet. Ich würde mein Thema kein bisschen ändern. Selbst wenn heute Abend 1 Million Menschen hier sitzen würden, es würde gleich bleiben, denn ich streue nur den Samen aus und dieser muss irgendwo in den Boden fallen. Und wenn dieser letzte Same hereingebracht worden ist, dann wird es keine weiteren mehr geben. Wir wissen, es könnte sein. Wir fragen uns, warum die Erweckung jetzt nicht mehr weitergeht, warum wir nicht mehr diese Begeisterung unter den Menschen sehen. Ich weiß nicht, warum. Denken wir einfach mal, dass es folgendermaßen ist. Vielleicht gibt es heute Abend hier einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, das drüben in Seattle, in Washington, geboren wurde. Dieses Buch hat ihren Namen festgehalten. Er kam, um diejenigen zu erlösen, deren Namen in diesem Buch standen. Erlösen bedeutet, es von dort zurückzubringen, von wo es gefallen ist, bei den Menschen. Sie kann es jetzt noch nicht annehmen, sie ist zu jung. Deshalb wird die Gemeinde sich im Schneckentempo bewegen, einfach nur so weitermachen, Versammlungen haben und so weiter, bis diese letzte Person hereingekommen ist. Dann wird dieses Buch geschlossen und es werden keine weiteren mehr hinzugefügt. Dann ist alles vorbei. Wann diese Zeit sein wird, das weiß niemand von uns. Aber lasst uns einfach alles, was wir nur können, zu seiner Herrlichkeit tun, bis diese Zeit vorbei ist. Wir wissen nicht, wer diese Person ist. Sie mag bereits hereingekommen sein. Wir warten einfach nur auf sein Kommen. Wir wissen es nicht. Und die Zeit seines Kommens wird dem Menschen auch nie geoffenbart werden, weil noch nicht einmal die Engel des Himmels wissen, wann es sein wird. Aber wir halten jederzeit danach Ausschau, warten und achten auf sein Kommen. Nun, in irgendetwas musst du Glauben haben. Egal, um was es sich handelt, musst du deinen Glauben in irgendetwas hineinsetzen. Dein Glauben mag in einem Lehrbuch liegen. Er mag in deinem Glaubensbekenntnis liegen. Wenn du dieses glaubst, wenn er in deinem Glaubensbekenntnis liegt, dann ist dein Glauben darin verankert. Sagen wir zum Beispiel, dass eine bestimmte Denomination behauptet, wir haben ein Lehrbuch dafür. Du glaubst diesem. Nun gut, alles, was sich außerhalb davon befindet, dem kannst du nicht glauben. Seht ihr? Denn dieses ist das, dem du glaubst, diesem Lehrbuch von dieser Denomination. Es mag sein, dass du an eine bestimmte Sache glaubst. Du kannst deine eigene Wahl treffen. Das ist das, was du als freier Amerikaner tun kannst. Aber was mich betrifft, liegt mein Glauben so in dem Wort Gottes, dass das, was Gott gesagt hat, die Wahrheit ist. Alle anderen Sachen, die dazu im Gegensatz stehen, sind für mich so, als ob sie nicht existieren. Versteht ihr? Ich behaupte nicht, dass sie nicht existieren, sondern für mich existieren sie nicht, wenn sie im Gegensatz dazu stehen. Wir stellen heutzutage fest, dass viele Menschen ihren Glauben auf irgendetwas gründen, auf irgendeine Theorie oder irgendein Geschehnis oder irgend so etwas. Aber was mich betrifft, muss es das Wort Gottes sein, und zwar das Wort, welches er für diese Zeit verheißen hat, und nicht das Gesetz. Das Gesetz war vor vielen Jahren für die Juden bestimmt. Heutzutage leben wir in den Bereichen der Gnade, wir leben über dem Gesetz. Ein Mensch, der in der Gnade lebt, hat kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz für die Gnade. Wie kannst du mich dafür verurteilen, bei einer roten Ampel durchzufahren, wenn die Stadt mir ein Recht dazu eingeräumt hat, bei jeder roten Ampel, bei der ich es möchte, durchzufahren? Seht ihr? Du kannst es nicht. Es gibt kein Gesetz, das mich verurteilt. Solange wie ich in Christus bin, bin ich frei vom Gesetz. Seht ihr? Ich stehe über dem Gesetz, weil ich mich in seiner Gnade befinde. Er hat dieses Vertrauen in mich hineingelegt, dass ich nichts tun würde, was verkehrt ist, denn sonst hätte er mir diese Gnade nicht geschenkt. Das ist dasselbe, was er für dich tut. Wir befinden uns in seiner Gnade. Jetzt zu meinem Thema für heute Abend. Vergesst jetzt nicht den morgigen Abend, Wir werden versuchen, ein klein wenig länger zu bleiben. Ich möchte morgen Abend ein wenig früher hierher kommen, denn ich möchte... Morgen Abend haben wir einen Abend, bei dem es um die Errettung geht. Wir wollen die Betonung besonders darauf legen, einen Altarruf zu geben und diejenigen zu ermutigen, welche die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen möchten. Einen Abend oder einen Tag bevor ich abreise, möchte ich als Thema über das Blut sprechen, über das Zeichen, das Blut, welches an der Tür angebracht werden sollte. Alles, so der Herr will, jetzt zum heutigen Abend. Jeden Abend habe ich zu lange gesprochen. Ich werde heute Abend mein Bestes geben, um rechtzeitig aufzuhören. Ich erkenne, dass wir nicht mehr viel Zeit übrig haben, und ich versuche, die Zeit auszunutzen, die wir haben. Habt also Geduld mit mir. Ich bete darum, dass Gott jede Seele bekommt, die sich hier befindet und die sich erretten lässt. Möge er sie erretten. Ich weiß nicht, wie er das tut. Unsere Angelegenheit ist es, das Wort auszusenden oder das Wort zu predigen. Es ist ein Same. Wenn dieser Same anfängt zu wachsen, dann wird er genau das hervorbringen, was die Verheißung dazu sagt. Heute Abend geht es jetzt um das Johannesevangelium, Kapitel 11. Wir nehmen daraus diesen Text. Dann kam Jesus und rief. Jesus kam. Heute Abend werden wir die Grundlage für dieses Bild legen. Es ging um Jesus, als er noch ein junger Mann war. Er kam, um mit einer Familie in Bethanien zusammen zu wohnen. Es waren Maria, Martha und Lazarus. Sie hatten ihre Gemeinde verlassen oder ihr Glaubensbekenntnis der Pharisäer und Sadduzäer und hatten sich Jesus angeschlossen. Sie luden ihn zu sich nach Hause ein. Lazarus war ein sehr guter Freund für ihn. Uns wurde gesagt, dass Lazarus auch ein regelmäßiger Zuhörer von Johannes dem Täufer war, der von einem kommenden Messias sprach. Als Jesus dann auf der Bildfläche erschien und nach Bethanien kam, haben sie ihn immer zu sich nach Hause eingeladen. Nun, wir sind davon unterrichtet worden, dass Martha und Maria kleine Dekorationen für den Tempel und so weiter anfertigten. Es war dort, wo Lazarus als Schreiber ausgebildet wurde, um die Briefe des Gesetzes aufzuschreiben. Sie schrieben diese damals auf Tierhäute, auf Pergament und rollten sie zu kleinen Rollen auf und steckten sie in einen kleinen Halter. Lazarus war sehr geschickt darin. Er konnte diese Schriftrollen anfertigen. Jesus blieb immer bei ihnen. Sie hatten ihn so viele Dinge tun sehen und hatten so viel Vertrauen zu ihm, bis sie ihm einfach ihr ganzes Leben gewidmet hatten. Seht ihr, damals hat man Jesus viel lächerlicher gemacht und sich über ihn lustig gemacht, als über die gemeinste Sekte, die es heute auf der Erde gibt. Es konnte nichts geben, was schlimmer erniedrigt oder abgelehnt worden wäre als Jesus. Versteht ihr? Die Gemeinden hassten ihn. Sie hatten einfach überhaupt keine Verwendung für ihn, weil er sie fortwährend tadelte und ihnen alle möglichen Namen gab und ihre Versammlungen spaltete. Wie man es so sagt, stellte er die ganze Welt auf den Kopf. Sie versuchten, einen Fehler zu finden, um ihn anklagen zu können, und sie konnten keinen finden. Und dennoch war er, für sie war er unehelich geboren. Er war außerhalb der ehelichen Gemeinschaft geboren worden. Er war ein sehr seltsamer Mann. Er besaß keine weltliche Bildung, soweit man davon sprechen konnte. Trotzdem bezeichnete er sich selbst als Prophet. O, du meine Güte! Er war so ein schrecklicher Bursche. Überall entschied sich jeder einzelne von ihnen gegen ihn. Das hat sich gar nicht so sehr geändert, seht ihr? Es ist so, wie ich es neulich Abend sagte. Der Teufel nimmt seinen Mann weg, aber nicht seinen Geist. Der Geist, der die Menschen beherrscht, hat schon zuvor gelebt. Wenn wir ein paar Monate lang hier sein würden, so dass wir die Bibelstellen richtig intensiv durchgehen könnten, dann würde ich euch gerne beweisen, dass es heutzutage nicht eine Sekte auf dieser Erde gibt, die nicht im ersten Buch Mose begonnen hat. Ich würde euch ihren Beginn zeigen. Es ist ein Same, und er wächst genauso wie ein Weinstock heran. Sie alle tun es. Gerade jetzt kommt es zur Blütezeit, und dann kehrt es wieder zum Samen zurück. Alle diese Dinge, die ihr auf der Erde stattfinden seht, begannen im ersten Buch Mose. Denn das erste Buch Mose ist das Samenkapitel der Bibel, der Anfang. Deshalb seht ihr, dass diese Geister, die in jenen Zeiten in diesen Menschen gewesen sind, auch heutzutage wieder in den Menschen leben. Versteht ihr? Der Satan nimmt den Menschen weg, aber der Geist lebt weiter. Gott nimmt seinen Menschen hinweg, aber der Geist lebt weiter. Das bewirkt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Er nahm Christus Jesus weg, aber der Geist, der Heilige Geist, kam zurück und ist durch die ganzen Zeitalter hindurch in den Menschen, in der Gemeinde gewesen. Seht ihr? Gott nimmt seinen Menschen hinweg, aber nicht seinen Geist. Satan nimmt seinen Menschen weg, und ihr findet immer noch dieselben Geister. Achtet auf ihre Natur. Erkennt euch heute Abend in eurem gegenwärtigen Zustand, in dem ihr jetzt seid, in irgendeinem Charakter der Bibel wieder. Wo hättet ihr gestanden, wenn ihr zu der Zeit von Noah gelebt hättet? Wo hättet ihr gestanden? Wo hättet ihr in den Tagen des Herrn Jesus gestanden, als er in seinem Fleischesleib hier auf Erden war? Mit welcher Gruppe würde man euch heute Abend in Verbindung bringen? Denkt einfach einmal darüber nach. Seht ihr? Mit welcher Gruppe hätte man euch in Verbindung gebracht, als Paulus sie damals dort in Korinth für die Sachen, die sie taten, zurechtwies? Mit welcher Gruppe würde man euch in Verbindung bringen? Seht ihr? Schaut einfach zurück. Es ist wie ein Spiegel. Wir können sehen, wo wir, was immer wir gewesen sind und was wir jetzt sind, ist das, was wir damals dort gewesen wären. Denn der Geist, der jetzt in uns ist, hat sich auch damals schon gezeigt. Es ist derselbe Geist, der sich damals auf ihnen befand. Oh, das sollte uns schütteln und uns aus unserem lauwarmen Schlummer, in dem wir uns befinden, herausreißen. Aber ihr wisst, dass die Bibel sagt, dass wir so werden müssen, damit er die ganze Sache aus seinem Mund ausspeien kann. Hat er das verheißen? Wir alle wissen, dass er es verheißen hat, und er wird es tun. Die ganze Gemeinde wird aus seinem Mund ausgespien werden, und dann kommt aus der Gemeinde die Braut heraus. Das sind die Auserwählten. Nun, Jesus war von seinem Zuhause weggegangen und weilte bei Martha, Maria und Lazarus. Wisst ihr, eines Tages, er sagte in der Bibel, dass er nichts tat, bis der Vater ihm zeigte, was zu tun ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 19, sagte Jesus, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise.« Wenn man diese Schriftstelle als Muster nimmt und wir die Zeit hätten, das aufzuschlüsseln, dann würdet ihr es richtig gut verstehen. Es spiegelt sich in der ganzen Bibel wider. In jedem Vers der Bibel kommt es vor. Die Bibel ist eine zusammenhängende Sache. Jedes Wort geht ineinander über. Es gibt darin keinen Widerspruch. Es passt alles zusammen. Wenn du einen Widerspruch entdeckst, dann bist du außerhalb der Bibel gelandet, weil die Bibel sich nicht widerspricht. Sie geht ineinander über, vollständig ineinander über. Achtet darauf, als Jesus nun. Er war die größte Gabe, die Gott der Welt auf Erden gab. Gott liebte die Welt so sehr. Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Nun, die Menschen glaubten daran. Von den modernen, religiösen Bewegungen wird immer auf die Gaben Gottes geschaut. Ihr könnt das in allen Zeiten feststellen, in den Tagen von Elia, in den Tagen von Moses und in allen Zeiten, die ihr betrachten wollt. Wo immer es gewesen ist, wurde immer nur darauf geschaut. Es ändert sich niemals. Und dann sehen wir auch hier in dieser Zeit, als Gott Jesus gebrauchte. Nun, es gab eine Zeit, in welcher eine Frau die Gabe Gottes durch Jesus benutzte. Sie berührte sein Gewand, und Jesus gab zu, dass er nicht wusste, wer es getan hat. Nun, ich glaube nicht, dass er nur scherzte oder darüber hinwegging. Ich glaube, dass jedes Wort, welches er sagte, wichtig war und eine Bedeutung hatte. Er fragte, wer hat mich berührt? Er wusste es nicht. Er sah sich überall um, über die Zuhörerschaft hinweg, bis er die Frau mit diesem Glauben fand. Er sagte ihr alles über ihren Blutfluss, der durch ihren Glauben geheilt worden war. Nun, das war diese Frau, welche die Gabe Gottes benutzte. Ihr seht, dass eine Frau seine Gabe benutzte und er dadurch schwach wurde. Aber schaut euch diesen Fall hier an, als er Lazarus von den Toten auferweckte. Dort wurde nichts davon gesagt, dass er schwach geworden wäre. Wie viel mächtiger war es, einen Menschen zu rufen, dessen Seele schon 4 Tage auf einer Reise unterwegs war und die Verwesung in dem Leib des Mannes bereits eingesetzt hatte. Seine Nase war in diesen 4 Tagen vielleicht schon eingefallen. Da befand er sich und rief ihn zum Leben zurück, und er lebte und aß und trank wie jeder andere Mensch auch. Wie viel mächtiger war dieses, als dass die Frau sein Gewand berührte. Aber dieses war Gott, der seine Gabe benutzte. Versteht ihr? Nun, das ist hier auf der Plattform der Unterschied. Man sitzt in dem Gottesdienst, aber wenn man ab und zu draußen dabei wäre, wie er Dinge, die geschehen werden, vorhersagt, und das schon Jahre, Wochen oder Monate zuvor, wo wir hingehen müssen und was zu tun ist, das ist Gott, der es tut. Hier seid ihr es, die es benutzen. Nicht ich bin es. Es kommt nur durch euch hervor, weil es einfach eine Gabe ist. Es ist dafür da, dass ihr loslasst und aus dem menschlichen Bereich herauskommt, damit Gott selbst eingreifen und euch Sachen sagen kann. Nun, es ist euer eigener Glauben. Ihr erkennt dieses nicht, aber ihr selbst bewirkt dieses. Euer eigener Glauben tut dieses. Wenn Gott irgendetwas tun möchte, dann baut er dich einfach auf und sagt, es wird so sein, dass du zu einem bestimmten Platz fährst. Während du die Straße entlang fährst, wird dort eine bestimmte Sache geschehen. Dort wird ein Mann mit einem braunen Anzug sein. Er hat graues Haar. Er wird dir dort unten begegnen. Du gehst zu ihm hin, weil seine Frau krank ist. Sie befindet sich an diesem anderen Ort. Jetzt kommt es, wie sie aussieht. Gehe hin und lege ihr die Hände auf. Sage ihr, dass sie diese Sache zurückbringen soll, die sie vor Jahren hier weggenommen hat. Sie soll es in Ordnung bringen und es bereuen. Dann wird sie wieder gesund sein. So werde ich es den Menschen erzählen. Wir fahren hin. Hier ist der Mann. Das ist genau das, was geschieht. Verschiedene Sachen sind im Land geschehen. Zum Beispiel dieses mit Marilyn Monroe, als sie starb. Sie werden es nie anders glauben, als dass sie Selbstmord begangen hätte. Aber sie hat keinen Selbstmord begangen. Sie starb an einem Herzinfarkt. Ich habe es Tage bevor es geschah gesehen und habe es ihnen erzählt, aber sie wollen nicht auf mich hören. 6 Monate bevor diese Raufbolde einander umbrachten. Es war dort oben in New York. Der eine brachte den anderen um. Ich sah sie einer mit dem anderen in ihren Wirtshäusern streiten. Ich sah 6 Monate bevor es geschah, wie einer den anderen umbrachte. Bei allen diesen Sachen, die der Herr zeigt, ist er es, der seine Gabe benutzt. Da gibt es kein. Danach wird man nicht schwach. Aber das macht mich schwach, wenn du die Gabe Gottes durch den Heiligen Geist benutzt. Nicht ich bin seine Gabe, der Heilige Geist ist seine Gabe. Das ist die Gabe Gottes für die Gemeinde, der Heilige Geist, und ihr benutzt ihn. Es wirkt überall, wenn du dich selbst aus dem Weg schaffen kannst. Versteht ihr, was ich meine? Lass dich durch den Heiligen Geist gebrauchen. Nun, in diesem Fall war Jesus von dem Vater gesagt worden, dass er das Heim verlassen und weggehen soll. Achtet darauf, wie das funktioniert hat, nachdem Lazarus krank geworden war. Zweifellos haben viele von ihnen gesagt, »Oh, ha, jetzt lasst uns mal sehen, wo sich dieser heilige Rollerprediger befindet, der für die Kranken betet. Er ist nirgendwo zu sehen.« So ging er also weg. Schließlich schickten sie nach ihm. Als der Doktor ihn aufgegeben hatte, schickten sie nach ihm, dass er kommen sollte. Anstatt zu kommen, ging er nur noch weiter weg. Sie schickten wieder nach ihm. Anstatt zu kommen, ging er noch weiter weg. Seht ihr? Und dann stoppte er ganz plötzlich und schaute die Jünger an. Nach so vielen Tagen war die Vision erfüllt, die der Vater ihm gezeigt hatte. Er sprach: Lazarus schläft. Die Jünger erwiderten: Gut, dann geht es ihm gut. Seht ihr? Er schläft, er ist nicht tot. So eine Sache, dass ein Gläubiger stirbt, gibt es nicht. Versteht ihr? Er sagte es ihnen in ihrer Sprache: Er ist tot, und um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht dort gewesen bin. Aber ich gehe hin und wecke ihn. Ich gehe, um ihn zu wecken. Versteht ihr? Er wusste, dass es jetzt getan werden musste, denn wenn er es nicht tun würde, dann hätte er etwas Verkehrtes gesagt, als er sagte: Ich tue nichts, bis der Vater es mir zuerst zeigt. Seht ihr? Er wusste es. Seht ihn euch am Grab an. Vater, ich danke dir, dass du mich bereits erhört hast, aber ich sage dieses wegen denjenigen, die dabei stehen. Seht ihr? Lazarus, komm heraus! Und er kam aus dem Grab heraus. Nun, als Jesus das Heim verließ, kam dieser Tod und das Problem herein. Und denkt einfach daran, dass das Problem schon unterwegs ist, wenn er dein Zuhause verlässt. Nun, er wurde dort nicht hinausgeschickt oder so etwas. Er war einfach nur gegangen, weil der Vater ihn weggeführt hatte. Alle Hoffnungen waren vorbei. Was für ein trauriges Zuhause! Heute Abend können viele von uns mit jenem Zuhause mitfühlen, wenn der Tod auch unser Heim getroffen hat. Du wirst niemals wissen, wie das ist, bis du dieses selber einmal mitmachen musstest. Aber weißt du, Alsi, der Tod hatte dieses kleine Heim getroffen. Sie hatten nach ihm geschickt. Es war so ein schrecklich trauriges Zuhause. Er war der Mann, in den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten, der Mann, den sie liebten, der Mann, den sie die Kranken hatten heilen sehen, den Blinden sehend machen und Prophezeien hörten. Ständig sahen sie ihn die Gedanken des Herzens erkennen und hörten ihn den Menschen sagen, was geschehen würde. Er erfüllte auf den Punkt genau die Schrift, so sehr, dass diese schriftliebenden Menschen ihm glaubten. Seht ihr? Dort befanden sich einige seiner allertreuesten Freunde, und er ließ dieses einfach zu. Seht ihr? Er ließ dieses nur zu, um zu sehen, wie sie reagieren würden. Zweifellos war es dieses, was der Vater dazu in seinen Gedanken beabsichtigte. Alle Hoffnungen waren dahin. Es stellte sich heraus, dass der Mann, dem sie vertrauten, nicht so war, wie sie es sich dachten oder wie er sein sollte. Sie waren so verzweifelt. Ihr Bruder Lazarus war tot. Sie konnten nicht zur Gemeinde zurückkehren, weil sie Jesus bereits angenommen hatten, diesen Fanatiker. Sie waren bereits ausgeschlossen worden und hatten ihr Entlassungsschreiben von ihrer Gemeinde erhalten. So geschieht es auch heutzutage, dass sie nicht mehr zurückkehren konnten. Sie hatten keine Gemeinde mehr. Es sah so aus, dass sie keinen Freund mehr hatten. Die Leute aus der Stadt hatten sie ausgestoßen. Ihre guten Freunde, die früher in der Gemeinde mit ihnen Gemeinschaft pflegten, hatten auf einmal nichts mehr mit ihnen zu tun, weil sie Jesus angenommen hatten, diesen radikalen Fanatiker. Der Mann, in welchen sie ihr Vertrauen gesetzt hatten, hatte sie ganz eindeutig abgewiesen und wollte ihnen keinen Gefallen tun. Sie schickten ein zweites Mal nach ihm, er wies sie immer noch ab und ließ den Mann sterben, einbalsamiert werden, in ein Grab legen und begraben werden. Wenn ihr über eine dunkle Stunde sprecht, dann war dieses die dunkelste Stunde, welches dieses kleine Heim jemals erlebt hatte. Und dann kam Jesus vorbei. Da sehen wir ihn. In dieser dunklen Stunde. Er lässt es manchmal zu. In der dunkelsten Stunde. Da kommt Jesus vorbei. Seine Gegenwart bringt immer neue Hoffnungen. Für einige von euch Leuten mag dieses die dunkelste Stunde sein. Es mag sein, dass der Doktor dich wegen dem Krebs aufgegeben hat. Der Mann hat alles getan, was er nur konnte, um dein Leben zu retten. Aber es geht über sein Wissen hinaus. Es gibt nichts mehr, was er noch tun kann. Er hat alles getan, was er tun kann. Und du wirst sterben. Es mag die dunkelste Stunde sein, die du jemals erlebt hast. Aber denke einfach daran, dass es nicht mehr diese dunkle Stunde ist, wenn er vorbeikommt. Er kommt vorbei. Dann, wenn er kommt, bringt es neue Hoffnung. Es bringt neue Hoffnung, wenn er kommt. Seine Gegenwart bringt Hoffnung. Martha ging hinaus. Sie hatte immer ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie wurde nie für so treu gehalten, wie Maria es war, weil Maria sich das Wort anhörte. Martha kochte das Essen für ihn und solche Dinge. Gerade dadurch zeigte sie, wie sie ist. Denn als Jesus in die Stadt zurückkehrte, sagten zweifellos viele von ihnen, jetzt, nachdem der Junge tot und begraben ist, jetzt kommt dieser heilige Rollerprediger in die Stadt zurückgeschlichen. Zweifellos sagten einige, als Martha sich aufmachte, hinauszugehen, seht doch, da geht sie jetzt hin. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, dann würde ich ihm gehörig meine Meinung sagen. Ich würde ihm schon Bescheid sagen, wenn ich dorthin kommen würde. Oh, zweifellos wird sie genau das tun. Wir werden hingehen und zuschauen, wie sie das tut. Wenn sie das getan hätte, dann würden wir diese Geschichte heute Abend nicht in der Weise lesen. Beobachtet sie jetzt. Hier kommt sie. Sie ist vielleicht am Pastor ihrer ersten Gemeinde vorbeigegangen. Er sagte, jetzt lasst uns sehen, was nun geschieht. Seht ihr, er hat sich weggeschlichen. Als diese Stunde, die kritische Stunde kam, hat er sich fortgeschlichen. Zweifellos war Martha eine Bibelleserin, denn sonst hätte sie Jesus überhaupt gar nicht erst angenommen. Sie konnte es nicht aufgrund der Psychologie der Leute annehmen oder auf der Grundlage des Glaubens aus jener Zeit. Sie konnte es nicht aufgrund der Gemeinde annehmen, weil die Gemeinde ihn hasste. Die religiösen Eiferer hassten ihn. Sie alle hassten ihn. Deswegen muss sie eine Bibelleserin gewesen sein. Sie hatte in der Bibel gelesen. In den Tagen von Elisa gab es eine Frau, eine sunamitische Frau. Sie war unfruchtbar. Sie besaß Glauben in einen Mann, einen Propheten aus jener Zeit, in Elisa. Sie hatte ihm einen kleinen Platz an der Seite ihres Hauses gebaut, oder sie und ihr Mann besaßen ein schönes Zuhause. Sie bauten einen Platz und richteten dort ein Waschbecken ein, wo er sich waschen und frisch machen konnte. Sie machten ihm einen wirklich schönen, angenehmen Platz. Wenn er und Gehasi, sein Diener, dann vorbeikamen, sagte er, sieh doch, was uns diese sunamitische Frau für eine Freundlichkeit erwiesen hat. Gehe hin und frage sie, ob ich mit dem Obersten sprechen soll, den ich kenne. Ich kenne ihn sehr gut. Oder soll ich mit dem König sprechen? Ich bin oftmals zu ihm gerufen worden, um mit ihm zu sprechen, und berate mich mit ihm. Nun, ich frage mich, ob ich mit ihm reden soll, wenn ich wieder zu ihm komme, oder wenn ich von einem dieser Leute gerufen werde. So ging Gehasi hin und fragte sie. Sie erwiderte, nein, ich wohne bei meinem eigenen Volk, und ich habe keinerlei Veranlassung, um solche Dinge anzufragen. Das kommt ganz ehrlich aus meinem Herzen, denn ich weiß, dass er ein Mann Gottes ist. Ich möchte ihm einfach nur einen Gefallen tun. Das ist alles. Nun gut, er kam wieder zurück und Gehasi sagte, aber ihr Ehemann ist alt und sie haben keine Kinder. Elisa muss dann eine Vision gehabt haben. Er sagte, gehe hin und sage ihr, dass sie zu der Zeit des Lebens in etwa einem Jahr von nun an ein Kind in die Arme schließen wird. Und sie tat es. Sie bekam einen kleinen Jungen. Der kleine Junge war etwa 12 Jahre alt. Er befand sich draußen auf dem Feld mit seinem Vater. Es war etwa 11 Uhr mittags, und es muss ein Sonnenstich gewesen sein. Er rief, »Mein Kopf, mein Kopf!« Der Vater hatte ihn nach Hause geschickt, und sie legten ihn in den Schoß der Mutter. Gegen Nachmittag starb der kleine Junge. Er war so krank geworden. Vielleicht war es ein Sonnenstich. Er atmete nicht mehr. Er war gestorben. Deshalb nahm sie ihn und legte ihn auf das Bett des Elisa. Was für eine Stelle, um ihn dort hinzulegen. O du meine Güte, das war genau das Richtige. Sie legte ihn auf das Bett des Elisa. Sie sagte zu dem Diener, »Sattel jetzt einen Esel und mache schnell. Halte nicht an, bis ich es dir sage, denn wir wollen zu dem Mann Gottes gehen.« Sie wusste, dass sie den Grund dafür herausfinden würde, wenn sie zu diesem Mann gelangen konnte. Wenn Gott ihm sagen konnte, dass dieses Kind kommen würde und er sie mit dem Segen Gottes segnen konnte, dass ihr unfruchtbarer Mutterleib einen Sohn gebären konnte, dann würde Gott diesem Mann auch gewiss sagen, warum er ihn wieder genommen hat. Sie sprach, »Halte nicht an, bis ich es dir sage. Gehe zu diesem Mann Gottes.« Nun, der Reiter kam in die Nähe des Mannes Gottes. Er wusste nicht, dass Gott seinem Propheten nicht alles erzählt, was geschieht. Elisa wusste nicht, was er tun sollte. Deshalb sagte er, »Hier kommt die Sunamitin.« Das sagte er zu Gehasi. Er sagte, »Sie ist traurig, und Gott hat es mir verborgen, warum. Ich weiß nicht, was sie möchte.« So kam sie also herauf. »Ich mag das, was nun folgt.« Als sie ganz nah an Elisa herankam, rief Elisa und fragte, »Steht alles gut bei dir? Steht alles gut mit deinem Ehemann? Steht alles gut mit dem Kind?« Achtet darauf, dass ein Ehemann weinend auf dem Flur entlang ging. Er besaß nicht den Glauben, den sie besaß. Er weinte nur und ging auf und ab, und auch die ganzen Nachbarn taten es. Stundenlang lag das Kind schon kalt auf dem Bett. Passt auf, als sie zu diesem Mann Gottes kam. Sie sagte, alles ist gut. Amen. Ich mag das. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich bin in der Gegenwart seines Vertreters. Amen. Da seht ihr es. Alles ist gut. Dann fiel sie zu seinen Füßen nieder und begann es ihm zu offenbaren. Nicht er erzählte es ihr, sondern sie erzählte es ihm. Dann sagte er zu Gehasi, »Rüste dich, nimm diesen Stab, gehe hin und lege ihn auf das Kind.« Er wusste nicht, was er tun sollte. Deshalb denke ich, dass dieses die Stelle ist, wo Paulus, ein weiterer Mann der Schrift, er hätte niemals Taschentücher von seinem Leib genommen, wenn er keine Schriftstelle dafür gehabt hätte. Elisa wusste, dass alles, was er berührte, gesegnet war, wenn er nur die Frau dazu bekommen würde, dieses zu glauben. Deshalb denke ich, dass Paulus daran dachte. Wir salben Taschentücher mit Öl. Das ist nicht schriftgemäß, aber es ist in Ordnung. Das ist schon völlig in Ordnung. Aber die Bibel sagt, dass sie von dem Leib des Paulus Taschentücher oder Schürzen nahmen. Achtet darauf. Elisa sprach, nimm diesen Stab. Gehe hin und lege ihn auf das Kind. Und wenn dich irgendjemand anspricht, dann antworte nicht. Gehe einfach vorwärts und lege den Stab auf das Kind. Der Glauben der Frau ruhte nicht in dem Stab. Er lag in den Propheten. Sie sprach, so wahr der Herr, Gott, lebt und deine Seele niemals stirbt, werde ich nicht von dir lassen. Sie blieb direkt dort und war ausdauernd, bis sie die Antwort zu dem bekam, was sie wollte. Nun gut. Elisa hatte keine Antwort darauf, deswegen bestand die einzige Möglichkeit für ihn darin, mit ihr mitzugehen. Deshalb rüstete er sich und ging mit. Er begegnete Gehasi, der zurückkam. Er fragte, »Hast du meine Anordnungen befolgt?« Er erwiderte, »Ich tat es. Ich legte den Stab auf das Kind. Es ist immer noch nicht lebendig. Bis jetzt ist nichts geschehen.« Es war bereits viele Stunden her, seitdem das Kind gestorben war. Nun gut, Elisa ging hinein. Er wusste nicht, was er tun sollte. Erinnert euch daran, dass er den Flur auf und ab ging, einfach hin und her, bis der Geist über ihn kam. Und als der Geist über ihn kam, legte er seinen eigenen Körper auf den Körper des Kindes, und es nieste siebenmal und kam zum Leben zurück. Es geschah durch diese Entschlossenheit und diesen Glauben dieser Mutter. Nun, Martha wusste, dass diese sunamitische Frau Glauben an diesen Propheten hatte, der für jene Zeit der Vertreter Gottes auf Erden war. Elisa war der Vertreter Gottes für seine Zeit. Sie wusste, dass sie genug bei Jesus gesehen hatte, dass er der Stellvertreter Gottes für jenen Tag war. Da habt ihr es, seht ihr? So wird die Schrift lebendig. Sie lief zu ihm hinaus, und es schien, als wenn sie ein Recht dazu hätte, ihm Vorwürfe zu machen und zu sagen, »Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Wir haben nach dir geschickt, wir haben die Gemeinde verlassen, wir haben all dieses getan.« Nein, das wäre die Version von 1964 davon, aber nicht damals. Seht ihr, wir haben all dieses getan, wir taten dieses, ich gab jenes. Was hast du gegeben? Gott gab einen Sohn für dich und mich, den Unwürdigen. Sie muss dort hinausgegangen sein. Sie wusste, dass Gott sich selbst sichtbar gemacht hatte. Beobachtet es, wie sie kommt. Sie folgten ihr, um zu sehen, was sie sagen wird. Jetzt geht sie dort hinaus. Zuerst fiel sie vor ihm nieder und sprach, »Herr, das ist das, was er war. Wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Seht ihr, dein Bruder wäre nicht gestorben.« Er antwortete, »Dein Bruder wird wieder auferstehen.« »Ja, Herr, er wird am letzten Tag auferstehen, bei der allgemeinen Auferstehung. Er war ein guter Mann. Er wird am letzten Tag auferstehen.« Seht ihr, sie glaubte an die allgemeine Auferstehung. Jesus sagte, »Aber ich bin diese Auferstehung und das Leben.« O, du meine Güte! Das, nachdem er sie abgewiesen hatte. Wie konnte ein Mann, der das Auferstehungsleben ist, einen Freund jemals so behandeln? Manchmal prüft er dich, um zu sehen, was du tun wirst. Seht ihr? Er legt die Sache vor dich hin und sieht, was du damit machst. Er könnte das auch heute Abend tun. Er hat es getan, damit er einfach feststellen kann, wie du damit umgehst. Dann stellen wir fest, als dieses geschehen war, dass sie sagte, »Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen sollte. Das ist genau das, was er selbst bezeugte. Und sogar jetzt, obwohl mein Bruder tot ist, obwohl er einbalsamiert ist, obwohl er begraben ist, obwohl er im Grab stinkt, aber sogar jetzt ist es so. Was immer du Gott bittest, das wird Gott dir geben. Da habt ihr es. Da seht ihr es. Das ist das Wesentliche. Sie glaubte an das, um was er gebeten hatte. Wenn er Gott für sie bitten würde, dann würde Gott sein Gebet erhören. Sogar jetzt, was immer du Gott bittest, das wird Gott dir geben. Könnt ihr jetzt, heute Abend, diese Art von Glauben in das Wort Gottes aufbringen? Nun gut, Jesus ist sein Wort. Könnt ihr so viel Glauben in das Wort Gottes aufbringen, wenn es doch so sehr für diese Zeit bestätigt wurde, so wie es in jener Zeit bestätigt wurde? Könnt ihr dieses glauben? Was immer du Gott bittest, das wird Gott dir geben. Seht ihr? Du sagst, aber der Arzt hat mich aufgegeben, Bruder Branham. Er hat gesagt, dass er nichts mehr für mich tun kann. Aber sogar jetzt, Herr, sprich, ich kann seit Jahren nicht mehr gehen. Aber sogar jetzt, Herr, was immer du Gott bittest, das wird Gott dir schenken. Er sitzt zur rechten Hand der allerhöchsten Majestät und wartet darauf, dass du bittest. Sogar jetzt, was immer du Gott bittest, das wird Gott dir schenken. Sagt die Bibel nicht, er sitzt zur rechten Hand der Majestät? Was bedeutet die rechte Hand? Es ist keine Hand wie die eines Menschen, wie meine. Es geht um die Kraft, die rechte Hand der Kraft. Er ist Gott mit uns, Gott in uns. Gott ist jetzt hier. Die rechte Hand, die immer lebende Gegenwart, ist gerade hier. Wenn du Gott benötigst, dann brauchst du nicht in den Himmel zu gehen. Er ist direkt hier bei dir. Die rechte Hand der Kraft seiner Majestät ist hier und bereit, aufgrund deines Bekenntnisses Fürsprache zu halten und wartet darauf, angerufen zu werden. Sogar jetzt, Herr. Obwohl der Arzt mir sagte, dass ich nicht mehr eine Woche länger leben könnte. Sogar jetzt, Herr, was immer du Gott bittest, das wird Gott dir schenken. Kein Wunder, dass er sprach, dein Bruder wird wieder auferstehen. Er sagte, ich bin diese Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dieses? Sie antwortete, ja, Herr, ich glaube es. Darum geht es. Nun, wenn du wirklichen Glauben besitzt, wenn diese Zahnräder in der Weise ineinander greifen, dann wird sich das Rad bewegen. Etwas wird geschehen, weil es auf beiden Seiten Kraft gibt. Kraft im Glauben. Das kleine Rad bewegt sich durch Glauben. Das große wird durch die Kraft Gottes bewegt. Wenn diese Dinge sich anfangen zu bewegen, dann muss etwas geschehen. Um dieses Licht dort oben leuchten zu lassen, benötigt es zwei Materialien und einen Dynamo, der sich dazu dreht. Es ist genauso wie bei euch. Es wird Licht hervorbringen. Es wird Glauben hervorbringen. Es wird Kraft hervorbringen. Es wird Heilung hervorbringen. Wenn der Gläubige und Gott sich miteinander drehen, dann bringt es die Kraft seiner Auferstehung hervor. Wenn der Gläubige sein Wort in sein Herz nimmt und anfängt, es zu verzahnen, dann bringt es Glauben hervor, weil er es verheißen hat. Alles ist im Einklang. Die einzige Sache, die du tun musst, um elektrischen Strom zu bekommen, ist, den Schalter zu drücken. Das ist alles, was du tun musst, wenn diese Schriftstelle jetzt erfüllt werden soll. Drücke den Schalter. Fürchte dich nicht davor. Das ist das Problem bei den Menschen. Ich habe schon oft gesagt, es ist ein wenig lächerlich, das zu sagen. Wenn ich unterwegs bin, finde ich zwei Klassen von Menschen vor, die Fundamentalisten und die Pfingstler. Außerhalb davon kenne ich nichts. Die Fundamentalisten sind Leute, die positionsmäßig wissen, wo sie stehen, aber sie besitzen überhaupt keinen Glauben in dem, was sie tun. Die Pfingstler sind die Leute, die diesen Glauben besitzen, aber nicht wissen, wer sie sind. Es ist so wie bei einem Menschen, der Geld auf der Bank hat und keinen Scheck ausstellen kann. Der andere kann einen Scheck ausstellen und besitzt kein Geld auf der Bank. Wenn man sie doch nur zusammenbekommen könnte, wenn man die Pfingstler dazu bekommt, aufzuwachen, dass der Heilige Geist, von dem sie in Anspruch nehmen, ihn zu haben, derjenige ist, der seinen Namen und sein Wort bestätigt, dann kannst du den Scheck mit einem Namen unterschreiben und ihn einreichen. Pass auf, wie dieser dann von den Banken des Himmels anerkannt wird. Bittet um alles den Vater in meinem Namen, seht ihr? Fürchtet euch nicht davor, darum zu bitten. Er hat verheißen, dass er es tun wird. Nun, du brauchst dir keine Sorgen darum zu machen. Er hat es verheißen. Passt jetzt auf. Sie hatte recht, als sie erkannte, dass Gott in Elisa ist. Er war es. Er war es. Er war auch der Christus. Glaubt ihr dieses? Jesus sagte, dass er es war. Er sagte, dass er ein Gott war, weil das Wort Gottes zu ihm kam. Wenn Gott in Elisa war, wie viel mehr war er dann in seinem Sohn? Und wenn Gott durch diesen geringen Teil ein totes Kind auferwecken konnte, wie viel mehr konnte Gott es in seiner Fülle? Nun gut, wie viel mehr jetzt? Gott weist sich bei uns und in uns aus. Die Versöhnung hat stattgefunden. Damals hatte sie noch nicht stattgefunden. Sie waren immer noch unter der Versöhnung des geopferten Widders. Und jetzt sind wir unter der Versöhnung durch das Blut Gottes. Es ist kein jüdisches Blut und kein heidnisches Blut. Es war weder das eine noch das andere. Er war Gottes Blut. Das Blut kommt von dem männlichen Geschlecht. Eine Henne kann ein Ei legen, aber wenn sie nicht mit dem männlichen Vogel zusammen gewesen ist, dann wird es nicht ausgebrütet. Es ist nicht befruchtet. Die Fruchtbarkeit kommt von dem Hämoglobin. Das ist das Blut, welches immer in dem männlichen Geschlecht liegt. Die Frau liefert nur das Ei. Und in diesem Fall war Jesus das Blut Gottes, eine erschaffene Blutzelle. Er war weder Jude noch Heide. Er war Gott. Die Bibel sagt, wir sind durch das Blut Gottes errettet. Nicht jüdisches oder heidnisches, sondern durch erschaffenes Blut. Da haben wir es. wo mein Glauben verschwinden würde, wenn er ein Jude gewesen wäre, wenn er ein Heide gewesen wäre, dann ist mein Glaube vergeblich. Er war ein Gott. Er war der unsterbliche Gott im Fleische sichtbar gemacht. Er erschuf eine Blutzelle und schuf seinen eigenen Leib. Amen. Das lässt den Teufel zittern und wegrennen. Das treibt ihn in die Flucht, wenn man nur die wahre Sache sieht. Preis sei dem Herrn. In Klammer, die Versammlung applaudiert. Klammer zu. Gott im Fleische sichtbar gemacht. Er ist das Blut Gottes. Deswegen kommt das Leben von diesem Keim. Und jetzt durch dieses Blut. Damals legte ein Anbeter bei dem Opfer seine Hände auf einen Widder und sie schnitten die Kehle durch. Die Priester fingen das Blut auf und verbrannten es. Und der Anbeter fühlte die Schmerzen des Todes von dem Widder. Seine Hände waren voller Blut von dem kleinen, sterbenden Widder oder von dem kleinen Schaf, während es starb. Aber er ging mit demselben Bewusstsein zurück, mit dem er gekommen war. Denn als diese Blutzelle gebrochen wurde, war es das Blut von etwas anderem, einem männlichen Schaf. Seht ihr? Und das Ei kommt von dem weiblichen Schaf. Das Leben, welches darinnen war, konnte nicht auf sein Leben zurückkommen, weil es ein tierisches Leben war. Die Tiere besitzen keine Seele, und deshalb kann es nicht das Richtige vom Verkehrten unterscheiden. Deshalb konnte es nicht zurückkommen. Aber bei diesem legen wir ehrlich unsere Hände auf unser Opfer Jesus und fühlen in unseren Herzen, dass wir schuldig sind und erkennen, was wir tun. Das Blut von diesem Opfer, das Leben, welches in diesem Blut war, war Gott selbst. Deshalb kommt es in der Gestalt des Heiligen Geistes auf dich zurück. Dann wirst du ein Sohn Gottes und hast kein weiteres Bewusstsein von Sünde mehr. Wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde. Er kann nicht sündigen. In Klammer, 1. Johannes 3.9. Klammer zu. Der Same Gottes ist in ihm. Er kann nicht sündigen. Er hat kein Verlangen mehr nach der Sünde. Überhaupt nicht mehr. Solange du nach der Sünde Verlangen hast, bist du deshalb schuldig. Aber wenn du kein Verlangen mehr danach hast und du irgendetwas Verkehrtes tust, dann tust du es nicht absichtlich. Der Hebräerbrief sagt im 6. Kapitel, wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. In Klammer, Hebräer 10, 26, Klammer zu. Wenn du also absichtlich sündigen möchtest, dann ist etwas mit deinem Erlebnis verkehrt. Nun, sie hörte ihn, sie hatte recht. Er sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Oh, was für eine Zusicherung von dem verheißenen Wort, denn er war dieser, ich bin, der in der Wüste mit Moses gewesen ist, dort hinten bei dem brennenden Busch. Sogar wo alle Hoffnungen vorbei waren, war sie dennoch zufriedengestellt. Wenn sie ihn nur dazu bekommen konnte zu bitten, dann würde es stattfinden. Nun, wie sehr benötigen wir heutzutage diesen Glauben? Nun, sie musste an die Unmöglichkeiten glauben, die für den modernen Verstand und für die moderne Denkweise nicht vorhanden sind. Sie musste das Unmögliche glauben. Aber unmögliche Dinge werden zur Wirklichkeit, wenn Gott bei seinem Wort genommen wird. Die Unmöglichkeiten werden zu Wirklichkeiten, wenn Gott bei seinem Wort genommen wird. Beachtet, wie wunderschön das ist. Aber sogar jetzt, Herr, sogar jetzt, egal wie die Situation aussieht, sogar jetzt, was immer du Gott bittest, das wird Gott tun. In dieser dunklen Stunde, lasst uns hier ein paar Menschen in der Bibel betrachten. Nur eine Minute, um einfach diese dunkle Stunde zu erkennen, bevor wir die Gebetslinie aufrufen. Lasst uns an Hiob denken. Er war der gerechteste Mensch auf Erden, und Satan kam über ihn. Zuerst kam er zu Gott und klagte Hiob an, dass er der Liebling Gottes sei. Er sagte, »Gewiss, du hast ihn ja völlig behütet. Hebe deinen Schutz auf, und ich werde dafür sorgen, dass er dir ins Angesicht flucht.« Gott antwortete, du wirst es nicht schaffen. Seht ihr? Und jetzt geriet Hiob in alle möglichen Schwierigkeiten. Erinnert euch daran, dass er seinen Reichtum verlor. Er verlor seine ganze Beliebtheit. Wisst ihr, er war ein Fürst im Osten, und alle jungen Fürsten kamen immer zu ihm und verbeugten sich vor ihm, weil er ein Mann von Weisheit war. Er war ein Prophet. Jeder Mann wollte ihn sehen und sich einen Augenblick mit ihm unterhalten. Nur einen Augenblick seiner Zeit bedeutete so sehr viel. Er bewegte sich immer mit einer Ehrerbietung in seinem Herzen für Gott auf der Straße, weil Gott ihn zu einem Propheten gemacht hatte. Die weisen Männer kamen vorbei und sagten: »Hiob, wir wissen, dass der große Gott des Himmels mit dir ist. Wir möchten gerne nur einen winzigen Ratschlag bekommen. Wir haben eine bestimmte Sache getan, und was sollen wir nun tun?« Und Gott offenbarte es dem Hiob. Dann gingen sie hin und taten es in der Weise, und das war genau die Weise, wie es gut war. Das war gut. Aber ganz plötzlich waren alle Menschen gegen ihn. Ja, jeder wendete sich von ihm ab. Dann kamen die Wirbelstürme und töteten seine Kinder und sein ganzes Vieh. Alles, was er besaß, war verschwunden. Dann kamen einige seiner allerbesten Freunde, vielleicht die Diakone seiner Gemeinde, um ihm Trost zu spenden. Und sie klagten ihn an. »Nun, Hiob, weißt du, ein Mann, der so wie du Gunst bei Gott gehabt hat und dann dieses alles mit ihm geschehen ist, da muss irgendetwas verkehrt geworden sein. Du hast irgendetwas Verkehrtes getan.« Hiob antwortete: »Ich bin davon überzeugt, dass ich es nie getan habe. Mein Herz ist rein vor Gott, und ich habe mein Opfer gebracht. Amen.« Da stehst du dann und beharrst darauf. Wenn du den Anforderungen Gottes entsprochen hast, dann bleibe direkt dabei stehen. Bewege dich nicht. Abraham bezeichnete alles, was im Gegensatz zu dieser Verheißung stand, so, als ob es nicht vorhanden wäre. Er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben, sondern war stark und gab Gott den Lobpreis dafür. Hiob blieb direkt darauf stehen. Nach einer Weile wendete sich seine eigene Frau gegen ihn. An Hiob brachen Beulen aus, und er verlor seine eigene Gesundheit. Er ging hinaus, saß auf einem Aschehaufen und kratzte sich selbst mit einer Tonscherbe oder so einem Bruchstück. Stellt euch nur vor, in was für einem elenden Zustand dieser Mann war. Ich erinnere mich daran, wie ich dieses einmal vor vielen Jahren in meinem Tabernakel durchnahm. Ich behandelte fast ein Jahr lang nur das Buch Hiob. So ist es richtig. Wir betrachten einfach alle Einzelheiten und führen das ganze Wort zusammen. Dann hatte ich ihn etwa 5 hintereinander folgende Sonntage lang auf diesem Aschehaufen. Nach einer Weile schrieb mir eine Schwester einen Brief. Sie schrieb: »Bruder Branham, wann bekommst du Hiob endlich von dem Aschehaufen herunter?« Aber ich versuchte, eine Sache deutlich zu machen. Seht ihr, ich versuchte, diese Sache festzunageln, warum er dort war. Seine Frau kam heraus und sprach: »Hiob, du siehst so elend aus. Warum sagst du Gott nicht ab und stirbst?« Jetzt schaut, er bezeichnete sie nicht als törichte Frau. Er sagte: »Du sprichst wie eine törichte Frau.« Mit anderen Worten: »Du redest töricht.« Er sagte: »Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn.« Dann erkannte er, dass er sterben wird, und sprach: »Herr, in dem 14. Kapitel von Hiob sagte er: Für einen Baum gibt es Hoffnung, wenn er fällt.« Er wusste, dass er durch sein Leben einen Einfluss bei den Menschen hinterlassen hatte. Sein Leben war nützlich gewesen. Gott hat uns unser Leben nie dafür geschenkt, dass wir nur herumhängen und dieses und jenes tun. Er gab es uns, um für ihn nützlich zu sein. Tue etwas. Erzähle es jemandem. Du kannst nicht reden? Pfeife ein Lied oder so etwas. Hinterlasse irgendwo einen Eindruck. Hiob war die Art von Mensch, der nützlich war. Er sagte: »Wenn ein Baum in das Grab hinabgeht und eine Spur von Regen kommt, dann schlagen die Wurzeln wieder aus. Wenn eine Blume stirbt, dann liegt der kleine Same dort, bricht auf und der Saft läuft heraus. Es gibt keine Möglichkeit, wie man das Leben darin entdecken kann. Aber wenn der Frühling kommt, dann kommt diese kleine Blume wieder hervor. Nun, es gibt eine Hoffnung, wenn eine Blume stirbt oder wenn ein Baum stirbt. Aber wenn ein Mensch stirbt, dann legt er sich hin und gibt den Geist auf. Seine Söhne kommen, um ihn zu ehren, und er vernimmt es nicht. Hiob wollte es wissen. Wenn sie einen Samen in die Erde legen, dann kommt er hervor. Aber sie legen einen Menschen in den Boden, und er kommt nicht wieder hervor. Jetzt sagte er, was hat dieses alles zu bedeuten? Er konnte es nicht begreifen. Wie kann das bei einem Menschen sein, der doch höher entwickelt ist wie eine Blume und viel höher als ein Baum, im Bildnis Gottes erschaffen? Dennoch ist es so, wenn er in die Erde gelegt wird, dass es damit beendet ist. Seine Söhne kommen, um zu klagen, und er vernimmt es nicht. Oh, dass du mich im Grab verbergen würdest, dass du mich in dem geheimen Ort verbergen würdest, bis dein Zorn vorüber ist. Du bestimmst mir eine Zeit und einen Ort, und ich kann nicht entrinnen. Achtet jetzt darauf, wie es ist, wenn diese ganze Not kommt. Seine Freunde wandten sich von ihm ab und klagten ihn als einen geheimen Sünder an. Seine Ehefrau hatte sich von ihm abgewendet. Jeder hatte sich von ihm abgewendet. Es hieß, sein Atem war seiner Frau zuwider. Alle diese Dinge passierten ihm. Es sah so aus, als ob Gott sich von ihm abgewendet hatte und er sterben und in den Boden gelegt werden würde. Gott sprach zu ihm, und zwar so, dass er sagte, Hiob, gürte jetzt deine Lenden. Ich werde jetzt mit dir reden. Und dann sagte er, siehst du, der Baum hat nie gesündigt, die Blume hat nie gesündigt, sie haben meinem Zweck gedient. Deswegen haben sie sich gegenseitig befruchtet, haben nicht gesündigt, und deshalb kommen sie auch wieder hervor. Aber ein Mensch sündigt, und deswegen wird er abgeschnitten. So begann Hiob sich zu wundern. Und dann kam er in so eine Notlage wie Martha, in der dunkelsten Stunde, in der sein ganzer Einfluss weg war, fragte er sich, ob er umsonst gelebt hatte. Wie würde er mit Hiob reden? Er ist ein Prophet. Wie wird er mit ihm reden? In einer Vision. Dann sah er hinauf, und die Donner rollten, die Blitze zuckten, und Jesus kam vorbei. Dann sah er ihn in den letzten Tagen. Er sprach, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und in den letzten Tagen wird er auf dieser Erde stehen. Auch wenn die Hautwürmer diesen Leib zerstören, werde ich dennoch in meinem Fleisch Gott sehen, welchen ich mir anschauen werde. In der dunkelsten Stunde kommt Jesus vorbei. Nun, dieses ist das älteste Buch der Bibel. Sie behaupten, dass Hiob vor dem ersten Buch Mose geschrieben wurde. Betrachtet jetzt Moses in seiner dunklen Stunde. Er hatte es gewusst. Seine Mutter hatte ihm erzählt, wie Jehova ihn aufwachsen ließ und wie er der Befreier des Volkes sein sollte. Er hatte versucht, es von einem militärischen Standpunkt heraus zu schaffen, weil er ein Mann des Militärs war. Er war mit dem Pharao zusammen aufgewachsen und wurde ein Führer. Er sollte der nächste Pharao werden. Er ging hinaus und versuchte, sie durch seine eigene Hand zu befreien. Aber Gott befreit nicht auf diese Weise. Gott befreit durch seine Hand. So wurde er also klug, gebildet und in allem unterwiesen. Er bekam seinen Doktor der Philosophie und den Doktor in Jura und all die anderen Titel und Dinge, die damit einhergingen. Deshalb dachte er, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Ich bin gerade aus einer weiteren Schulung gekommen. Deshalb ging er dort hinaus und versagte. Dann brachte Gott ihn für die nächsten 40 Jahre dort hinaus und nahm die ganze Bildung aus ihm heraus. Seht ihr, 40 Jahre lang. Jetzt war er ein alter Mann. Die Barthaare hingen ihm schon bis an die Hüfte hinab. In seiner Hand hatte er einen Stock. Alle Hoffnungen darauf, sein Volk zu befreien, waren vorbei. Diese armen Hebräer dort unten litten unter ihren Sklaventreibern. Ihre Rücken waren zerschunden. Sie arbeiteten als Ziegelbrenner in diesem Schlamm. Alle Hoffnungen auf Befreiung waren vorbei. Und dann, eines Tages, weit draußen in der Wüste, kam Jesus in einer Feuersäule vorbei. Er sprach: Ich bin. Das war er. Eines Tages sprach er. Er sagte: Nun gut, du behauptest, dass du Abraham gesehen hättest? Er sagte: Nun, du bist nicht älter als 50 Jahre. Wir wissen, dass du verrückt bist. Du bist vom Teufel besessen. Er antwortete: Ehe Abraham ward, bin ich. In Klammer Johannes 8, 58, Klammer zu. So war es Jesus, der in seiner dunkelsten Stunde in einer Feuersäule vorbeikam. Und dann zog er hinab. Wisst ihr, wenn Jesus dich zu fassen bekommt, dann bewirkt es, dass du Sachen tust, die für die Welt verrückt klingen. Könnt ihr euch diesen alten Mann vorstellen, der hinabzieht, um diese Stadt oder dieses Land dort einzunehmen? Und er tat es mit einem krummen Stock in seiner Hand. Aber er selbst befand sich in der Hand Gottes. Das war der Unterschied. Nun gut, lasst uns für einen Augenblick noch einen anderen Charakter betrachten. Lasst uns über Jairus aus der Bibel sprechen. Er lebte in den Tagen von Jesus. Er war ein feiner, kleiner Mann. Er war ein Gläubiger, ein geheimer Gläubiger. Ich würde ihn etwa als Grenzgläubigen bezeichnen. So wie die Kundschafter, die hinübergingen, die guten Dinge schmeckten, zurückkehrten und sagten, dass man es nicht schaffen könnte. Aber Jairus war ein geheimer Gläubiger. Er glaubte an den Herrn Jesus, denn er war ein feiner Mann. Er hatte vielleicht die Schriftrollen studiert und erkannt, wo Jesus allen diesen Anforderungen entsprach, und dass er dieser Prophet war, der dem Moses gemäß aufstehen sollte. Aber er konnte es nicht klar bekennen, weil jeder, der ein Bekenntnis darüber abgab, dass sie mit Jesus zusammen gewesen sind, direkt danach ausgeschlossen wurde. Und er war auch noch ein Priester. Aber wisst ihr, Gott bereitet manchmal einen Weg, etwas zu erzwingen, damit man es dann tun muss. Er hatte ein kleines Mädchen, es war sein einziges Kind. Sie wurde schwer krank und sie riefen den Arzt. Der Arzt tat alles, was er konnte, aber das kleine Kind wurde kränker und kränker. Jetzt nahm der Arzt ihn beiseite und sagte: Jairus, Doktor oder Prediger Jairus, ich möchte dir dieses gar nicht sagen, aber weißt du, dieses Kind wird sterben. Es hat nur noch eine Stunde zu leben. Ich kann mir vorstellen, wie alle hysterisch wurden und die Menschen weinten, die drumherum standen. Sie legten sie dort auf ein kleines Bettchen oder ein kleines Sofa. Ich kann sehen, wie Jairus umhergeht, seinen kleinen Predigerhut und Mantel anzieht. Seine Frau fragt: Wo gehst du hin? Weißt du, ich denke, dass ich jetzt dazu gezwungen bin. Dann ging er zur Tür hinaus. Sein Pastor stand dort und fragte: Jairus, wohin gehst du? Oh, nun gut, ich dachte, dass ich einen kleinen Spaziergang mache. Wisst ihr, es war seine dunkelste Stunde. Hier kam jemand die Straße herauf und rief: Hallo, Jairus. Weißt du, wer unten am Hafen ist? Jesus von Nazareth, dieser Prophet, ist gerade angekommen. Es war seine dunkelste Stunde. Und dann kam Jesus genau in dieser dunklen Stunde vorbei. Ich kann sehen, wie er diesen kleinen Hut über sein Gesicht zieht und so schnell er nur kann, die Straße hinuntergeht. Er rief: Herr, komm und lege deine Hände auf mein Kind, und dann wird sie leben. Wisst ihr, die erste Sache, die geschah, während er auf seinem Rückweg gewesen ist, war, dass jemand anderes zu ihm sagte: Bemühe ihn nicht, sie ist bereits gestorben. Sie starb gestern. Sie liegt jetzt dort aufgebahrt. Oh, sein kleines Herz zerbrach beinahe daran. Ich kann sehen, wie Jesus ihn anschaut und spricht: Habe ich dir nicht gesagt? Fürchte dich nicht, und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich stelle mir vor, wie sein Herz wieder beginnt, richtig zu schlagen. Er ging die Straße hinauf und achtete auf jede Bewegung. Er kam in das Haus und sie riefen: Oh, sie ist tot. Er sagte: Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Sie sagten: Nun gut, wir haben schon gehört, dass du verrückt bist, aber jetzt wissen wir, dass du es bist. Er sprach, geht hinaus, ihr Ungläubigen alle. Ich kann nichts tun, während ihr Ungläubigen hier sitzt. Er trieb sie alle hinaus. Dann trat er zu dem Kind hinüber und sprach, stehe auf, kleines Mädchen. Und sie stand auf. Es war die dunkelste Stunde, in welcher der Tod das Haus traf. Und dann kam Jesus vorbei. Uns fällt jetzt auf, dass er nicht so wie Nikodemus wartete, um bei Nacht eine persönliche Aussprache zu bekommen. Die Not war so dringend, als sein kleines Mädchen krank war, dass er sofort handeln musste. Dasselbe haben wir gerade jetzt. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der du geheilt werden möchtest, dann ist es gerade jetzt. Warte nicht auf irgendeine andere Zeit. Jetzt ist die Zeit, um zu handeln. Jawohl, er wurde verzweifelt, und dann kam Jesus und rief sie von den Toten zurück. Der blinde Bartimäus ist ein weiterer Charakter, von dem wir für einen Augenblick sprechen wollen. Ich möchte euch gerne seine Lebensgeschichte erzählen, wie er war und wie er seinen Lebensunterhalt verdiente. Er hatte kleine Tauben, die Kunststücke vollführten. In jenen Zeiten hatten sie ein Lamm, welches einen blinden Mann führte. Heutzutage haben sie dafür einen Hund, um die Blinden zu führen. Die Geschichte von dem blinden Bartimäus wurde so erzählt, dass er ein kleines Mädchen hatte, das eines Tages krank wurde. Jesus war damals noch nicht auf dem Schauplatz erschienen. Er ging hinaus, weinte und betete zum Herrn und sagte, »Herr, wenn du mir doch nur dieses Leben meines kleinen Mädchens schenkst. Ich habe sie noch nie sehen dürfen. Aber wenn du sie einfach am Leben lässt, dann verspreche ich dir, dass ich dir morgen meine zwei Turteltauben opfere.« Diese hatte er, um damit die Menschen zu unterhalten. Es gab so viele Bettler, und deshalb musste er etwas haben, das ungewöhnlich war. Die zwei kleinen Turteltauben machten Saltos übereinander, und er opferte sie. Er gab sie als Opfergabe, weil das Kind gesund wurde. Ein paar Abende später wurde die Ehefrau krank. Er ging um das Haus herum an die Seite und sprach, »Herr, ich besitze nichts weiter mehr als mein kleines Lamm, welches mich führt. Wenn du sie gesund werden lässt, dann werde ich dir dieses Lamm opfern.« Am nächsten Tag wurde seine Frau gesund. Hier kam er also und ging hinunter. Der Priester fragte, »Wohin gehst du, blinder Bartimäus?« Er antwortete, »Ich gehe hin, um dieses Lamm für meine Frau zu opfern. Jehova hat meine Ehefrau geheilt. Ich gehe hin, um dieses Lamm zu opfern.« Er sagte, »Du kannst dieses Lamm nicht opfern, Bartimäus. Dieses Lamm ist dein Augenlicht.« Er antwortete, »Aber wenn Bartimäus seinem Versprechen Gott gegenüber gehorcht, dann wird Gott ein Lamm für die Augen von Bartimäus besorgen.« Eines Tages hörte er einen Lärm, der durch die Stadt ging. Einige riefen, »Sag mal, du Prophet aus Galiläa, sie haben mir erzählt, dass du die Toten auferweckst.« Das war der Priester. »Wir haben hier oben einen ganzen Friedhof voll. Komm herauf und wecke ein paar davon auf. Sie haben mir erzählt, dass du die Toten auferweckst. Lass uns sehen, wie du hingehst und einen davon auferweckst. Dort oben liegen ein paar gute Menschen. Lass uns sehen, wie du sie auferweckst.« Andere riefen, »Wenn du ein Prophet bist, dann sage mir, was ich gestern getan habe.« Einige andere riefen, »Ehre sei Gott in der Höhe. Macht Platz für den König von Israel.« Es gab viel Wirbel, und es waren Hunderte. Nun, wenn du jemals nach Jericho kommst und siehst, wo er saß, dann war das etwa 180 Meter von dort entfernt, wo sie aus dem Tor hinausgingen. Zweifellos sind die Menschen über ihn gestolpert. Der arme, alte Mann saß dort zitternd in dem Wind und hatte sich in Lumpen gehüllt. Es gab kein Lamm mehr, um ihn zu leiten, und es gab keine Tauben mehr. Vielleicht hatte er für den Winter kein Öl mehr zum Heizen, und es war vielleicht bereits Oktober, und es war kalt. Dort saß er in diesem Zustand. Irgendeine freundliche Dame muss ihm gesagt haben. Er fragte, »Wer? Was soll dieser ganze Lärm?« »Wisst ihr, Das ist etwas Merkwürdiges. Dort, wo Jesus ist, gibt es immer ganz viel Lärm. Ja, das stimmt. Er fragte, was soll dieser ganze Lärm? Nun gut, sie sagten, diese freundliche Dame muss eine Jüngerin von Jesus gewesen sein. Sie sagte, weißt du, das ist Jesus aus Nazareth. Wer ist Jesus aus Nazareth? Weißt du, die Schrift sagt, dass der Herr, Gott, einen Propheten aufstehen lassen wird. Oh ja, du meinst den Sohn Davids. Ist er auf der Erde? Ich habe ihn genau das tun sehen. Er ist das Wort, das stimmt ganz genau. Da schrie er, O Jesus, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Jetzt erkannte er es. Er war bereits an ihm vorbeigegangen. Er wusste, dass sein Schrei akustisch nicht gehört werden konnte. Aber wenn er das Wort war, wenn er der Messias war, dann wusste er, dass er ein Prophet sein muss, weil der Messias ein Prophet sein würde. Er wusste um seinen Glauben an Gott. Zweifellos hat er einfach losgeschrien. Jehova, erbarme dich meiner. Erbarme dich. Lass mich jetzt dazu fähig sein, ihn anzuhalten. Und er schrie, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Vielleicht konnte er ihn wegen dem ganzen Geschrei nicht hören, aber sein Glauben stoppte ihn. Jesus sagte es so. Jesus blieb stehen. Darüber möchte ich gerne predigen, vielleicht einmal eines Tages. Dann stand Jesus still. Er stand still. Er sah sich um und er sprach, dein Glauben hat dich gesund gemacht. In der dunkelsten Stunde kam Jesus vorbei. Gerade an dem Morgen davor gab es dort, an jenem Nachmittag kam er durch das Tor. Er war in die Stadt hineingekommen, und dort gab es einen Mann mit dem Namen Zachäus. Er war ein Geschäftsmann in der Stadt. Seine Frau, Rebekka, war eine feine Frau, eine an den Herrn Jesus Gläubige. Aber er selbst glaubte es nicht, weil der Rabbi ihm gesagt hatte, es gibt keine Propheten mehr. Wir haben keine Propheten. Das ist nur Unsinn. Glaube niemals so etwas. Du besitzt doch genug Bildung und hast hier dein Geschäft. Glaube niemals so etwas wie dieses. Schau doch nur auf deine Stellung in der Gemeinde. Und deshalb sagte er zu Rebekka, oh, das ist nur Unsinn. So etwas wie einen Propheten gibt es nicht. Aber seht ihr, Rebekka hatte so lange gebetet, bis sein kleines Herz beinahe aufgab. Er wollte es dann selber herausfinden. Er wusste, dass er an diesem Tag in die Stadt kommen würde. Wisst ihr, was er dann tat? Er war klein von Gestalt. Deshalb würde er nicht in der Lage sein, ihn bei der großen Menschenmenge zu sehen, wenn er vorübergeht. So sagte er sich, ich werde herausfinden, ob er ein Prophet ist oder nicht. Wenn ich ihm direkt ins Angesicht sehe, werde ich dir sagen können, ob er sich von anderen Menschen unterscheidet oder nicht. Deshalb kletterte er in einen Baum hinauf, zog die ganzen Blätter um sich herum und blieb dort sitzen. Er sagte sich, nun, wenn er vorbeikommt, dann werde ich ihn gut sehen können. Als er dann um die Ecke bog und die Straße herabging, kam er direkt unter dem Baum an. Er hielt an, schaute hinauf und sprach, Zachäus, komm herunter, ich gehe mit dir nach Hause. Oh, das war seine dunkelste Stunde. War er ein Prophet oder war er kein Prophet? In der dunkelsten Stunde kam Jesus vorbei. Er wusste, wer er war. Zachäus, komm herunter. Zachäus sagte, wenn ich irgendetwas Verkehrtes tat, werde ich es zurückerstatten. Ich werde alles tun. Er war überzeugt. Jesus kam vorbei. Die Frau mit dem Blutfluss hatte sich auch aufgemacht. Die Bibel sagt, dass sie ihr ganzes Geld für die Ärzte ausgegeben hatte. Niemand von ihnen konnte ihr helfen. Zweifellos hatten die Ärzte alles versucht, aber sie konnten nichts tun. Sie konnten ihr nicht helfen. Sie hatte diesen Blutfluss seit Jahren und Jahren, vielleicht seit den Wechseljahren. Sie war jetzt schon eine alte Frau und lebte immer noch so weiter. Sie konnte einfach nicht mehr. Oh, sie hatte. Sie war verzweifelt. Zweifellos hatte sie an jenem Morgen, dort unten, noch einmal einen Versuch unternehmen wollen. Sie lebte oben auf einem Hügel. Wahrscheinlich hatte ihr Mann schon die Pferde verkauft und der Bauernhof war verpfändet und so weiter. Er versuchte, seiner armen, kleinen Frau Heilung zu verschaffen. Sie hatte von ihm gehört. Sie fragte, wer ist das dort unten? Sie antworteten, das ist dieser Prophet aus Galiläa. Sie sagte sich in ihrem Herzen, ohne eine Schriftstelle dafür zu haben, ich glaube ihm. Und wenn ich nur das Gewand dieses gerechten Mannes berühren kann, dann werde ich gesund werden. Wenn sie das ohne die Verheißung einer Schriftstelle tun konnte, was sollten wir dann mit der Verheißung aus der Schrift tun? Sie ging vorwärts. Dort stand der Pastor. Sie alle standen dort, um sie zu kritisieren. Sie machten sich lustig über ihn und versuchten dafür zu sorgen, dass er das Land verlässt. Sie wollten nicht, dass ihre Leute nicht mehr wussten, was sie denken sollen. In dieser Versammlung konnten sie nicht mitarbeiten. Es gab nichts, was sie tun konnten. Er kam trotzdem herüber, um eine Versammlung abzuhalten. Seht ihr? Und so würde er sie dennoch abhalten. So stellen wir fest, dass es zwei oder drei gab, die ihm halfen und ihn trotz allem über den Fluss brachten. Dann stellen wir fest, dass er begann, dort hinaufzugehen. Diese kleine Frau sagte sich, nun gut, für so einen Mann, der so bedeutend ist, für so einen bin ich viel zu unwichtig. Einige von ihnen fingen an zu sagen, oh, stelle mich ihm vor, denn ich möchte herausfinden, ob er ein Prophet ist oder nicht. Oh, gut, Simon, stelle mich vor, ich bin der So-und-so. Jedermann rief, hallo, Rabbi. Nun, sie behaupten, dass du ein Prophet bist. Ja, ja, danke schön. Der Herr segne dich. Und so ging es weiter, während er vorwärts ging. Zuerst quetschte sich diese kleine Frau durch diese Menschen hindurch und ging herum, bis sie sein äußeres Gewand berühren konnte. Die palästinensischen Gewänder sind freischwingend. Es besitzt auch ein inneres Gewand, um den Staub von den Gliedern abzuhalten. Körperlich hätte er dieses nie gespürt. Dann berührte sie ihn. Das ist genau das, was sie tun wollte. Sie kehrte zurück nach draußen und setzte sich. Das war ihre dunkelste Stunde. Alles Geld war verbraucht und auch alles andere. Da kam Jesus vorbei. Jesus drehte sich um und fragte, wer hat mich berührt? Er sah sich dort draußen um und dort war sie. Er sprach, dein Glauben hat dich geheilt. Die kleine Frau am Brunnen konnte moralisch gesehen nicht mehr schlimmer dran sein, als sie es schon war. Sie hatte gerade ihren sechsten Ehemann. Deswegen konnte sie moralisch gesehen nicht mehr schlimmer dran sein, als sie es schon war. Es war zweifelsohne auch ihre dunkelste Stunde. Sie ging dort hinauf und sagte sich, was bin ich nur für eine jämmerliche Person? Ich bin eine junge, wunderschöne Frau, aber ich fange an, ein wenig alt zu werden. Ich werde jetzt Ende 20 und kann nicht mehr. Denke jetzt daran, Schwester, wenn du diese 20 hinter dir lässt, wenn du das Alter von 22 hinter dir lässt, dann wirst du schwächer, egal ob du das denkst oder nicht. Es ist so. Ja, auch bei jedem Mann ist es so. Wenn du ungefähr, das ist es, was ich einmal in der Zusammenkunft bei Kiwanis gefragt habe. Ich fragte, sag mir, wie es kommt, dass ich größer und stärker werde, wenn ich Speise zu mir nehme und dadurch Blutzellen gebildet werden? Als ich 16 Jahre alt war, habe ich dieselben Sachen gegessen, die ich heutzutage esse. Ich wurde die ganze Zeit über größer und stärker. Jetzt, seitdem ich die 22 überschritten habe, ist es egal, wie viel ich esse und wie sehr ich auf mich Acht gebe. Ich werde schwächer und älter. Wie kommt es, dass es so ist, wenn ich doch ständig mein Leben erneuere? Jedes Mal, wenn ich esse, erneuere ich mein Leben, weil ich neue Blutzellen bilde. Warum werde ich dadurch nicht genauso gestärkt, wie es damals geschah? Ihr könntet es nicht wissenschaftlich beweisen, wenn ihr das müsstet. Es ist eine Vereinbarung, die Gott getroffen hat, und auch ihr müsst dieser begegnen. Denkt nur daran, ihr kommt auch dahin. Gieße Wasser aus einem Krug in ein Glas aus. Es wird halb voll, und dann gieße schneller, und es geht hinunter. Sage mir, wohin es geht und was geschieht. Seht ihr? Es kommt daher, weil Gott es so festgelegt hat. Und diese kleine Frau wusste, dass ihre Tage schon beinahe gezählt waren. Ihr Gewerbe wäre ruiniert. Deshalb dachte sie darüber nach. Was soll ich tun? Ich habe mir immer schon überlegt, ob vielleicht eines Tages der Messias vorbeikommt. Sie ging dort zu dem Brunnen hinauf. So ist es normalerweise. Wenn du über ihn nachdenkst, dann kommt er vorbei. Seht ihr? Und so ging sie dort hinauf. Es war dunkel. Alle anderen Frauen waren schon gegangen. Sie war unmoralisch und konnte sich nicht mit ihnen unterhalten oder so etwas. Sie ergriff den Haken und ließ die Winde hinab. Sie begann. Sie hörte einen Mann sagen, »Gehe, hole deinen Ehemann und komm wieder hierher.« Sie antwortete, »Ich habe gar keinen Ehemann.« Er erwiderte, »Das stimmt. Du hast 5 gehabt, und derjenige, mit welchem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann.« Da kam sie in Verzweiflung. Sie sagte, »Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, wenn der Messias kommt, dann ist es das, was er tun wird.« Er antwortete, »Ich bin es.« Oh, die Jünger befanden sich eines Abends auf dem See. Alle Hoffnungen waren vorüber. Vielleicht sitzt du heute Abend auf dieselbe Weise hier und alle Hoffnungen sind vorüber. Ihr kleines Boot war schon voller Wasser und so weiter. Sie waren ohne Jesus unterwegs. Und dann, als sie schrien, weinten und sich fragten, was passieren würde, was geschah dann als nächstes? Sie sahen ihn auf dem See wandeln. Wisst ihr was? Sie fürchteten sich vor ihm. Es sah gespenstisch aus. Es sah aus, als ob es vielleicht etwas Spiritistisches oder so etwas wäre. Seht ihr? Hier kam ein Mann von dort draußen heranmarschiert, der sich wie ein Schatten auf dem Wasser bewegte, und sie fingen an zu schreien. Es war die einzige Sache, die ihnen helfen konnte, und sie fürchteten sich davor. Wenn das nicht genau dasselbe ist wie heutzutage. Sie fürchten sich davor, haben Angst davor. Aber was geschah? Gerade in der Stunde ihrer Furcht kam eine Stimme hervor, die sprach, »Fürchtet euch nicht, ich bin es.« Da kam Jesus vorbei. O du meine Güte! Jesus kam vorbei. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Nun, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich frage mich heute Abend. Ich muss einiges von meinem Text hier weglassen. Aber ich frage mich heute Abend, ob wir in dieser Zeit... Der Meister ist so gekommen, wie er es verheißen hat, und ruft seine gläubigen Kinder dazu auf, ihn in seinem Wort zu erkennen, welches er sichtbar macht. Ich frage mich, ob Jesus zu uns gekommen ist. Dieses ist die dunkelste Stunde, welche die Gemeinde jemals erlebt hat. Wisst ihr was? Bald wird jede Gemeinde zu diesem Weltkirchenrat gehören müssen. Wenn ihr dazu gehört, wenn ihr dieses tut, dann werdet ihr eure christlichen Rechte aufgeben. Und wenn ihr es nicht tut, dann könnt ihr keine Denomination mehr sein. Natürlich muss jede Denomination dort hineingehen. Ihr habt davon gelesen, genauso wie ich auch. Es ist die dunkelste Stunde, welche die kleine Gemeinde jemals erlebt hat. Alles ist dafür vorbereitet. O Pfingstler, wacht auf! Und gerade in dieser dunkelsten Stunde kommt Jesus vorbei, um euch zu bestätigen, dass er bei euch ist. Seht ihr, in der dunkelsten Stunde ist er hier. Ich hörte eine kleine Geschichte. Es dauert nur eine Minute, um sie zu erzählen. Eine Frau wurde angerufen. Die Verwaltung kam, um nach ihr zu sehen, weil sie von Armut betroffen war. Sie hatte einen Sohn, und dieser war vor einiger Zeit nach Indien gereist. Er war ein richtig guter Schatz, ein netter Junge. Mit der Frau kam es so weit, dass sie nichts mehr zu essen hatte, und so weiter, so dass die Verwaltung kommen musste, um die Sache zu untersuchen und um sie mit Essen zu versorgen. Als sie dort waren, fragte der Mann: »Nun gut, haben Sie denn keine Verwandten, die Ihnen helfen können?« Sie antwortete: »Oh, ich habe einen Sohn.« Er fragte: »Was arbeitet er?« Sie sagte: »Oh, er ist ein Elektroingenieur in Indien.« »Gut, für wen arbeitet er?« Sie sagte: »Für die Regierung der Vereinigten Staaten.« Er fragte: »Nun, hilft er Ihnen denn nicht?« Sie antwortete: »Nun ja, er hilft mir nicht, aber...« Er fragte: »Nun gut, warum bitten Sie ihn denn nicht, anstatt die Verwaltung in Anspruch zu nehmen?« Sie sagte: »Er ist so ein guter Junge. Er schreibt mir so schöne Briefe. Wissen Sie, ich liebe ihn, und deswegen kann ich ihm nicht sagen, dass ich so sehr in Not bin.« Sie sagten: »Er schreibt Ihnen Briefe, und Sie hören von ihm und so weiter?« »Ja.« »Und er hilft Ihnen trotzdem nicht?« Sie sagte: »Nein, aber er schickt mir ein paar der schönsten Bilder, die ich je in meinem Leben gesehen habe.« Deshalb fragte der Mann: »Darf ich ein paar dieser Bilder anschauen?« Sie sagte: »Ja, mein Herr, ich habe sie gerade hier in der Bibel liegen.« Sie öffnete sie und begann, sie herauszuholen. Wisst ihr, was diese Bilder waren? Geldanweisungen aus Indien mit Bildern darauf. Wisst ihr, alle diese Geldanweisungen haben Bilder darauf. Sie besaß tausende Dollar, aber sie wusste einfach nicht, was sie wert waren. Sie hatte sie alle in die Bibel hineingelegt. Ich frage mich heute Abend, ob Jesus uns nicht offenbaren möchte, was in dieser Bibel für uns verborgen ist. Wir sind reich in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit. Ich frage mich, ob er kommen und nach uns fragen möchte. Lasst uns in die Bibel schauen und erkennen, was wir in ihm besitzen. Lasst uns nur für einen Augenblick unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, lass deine Barmherzigkeit. Du bist hier, Vater. Nun, ich bin mir dessen einfach bewusst. Du sagtest: Wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Und dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dieses niemals. Hilf uns heute Abend, während wir jetzt in den nächsten paar Minuten für diese kranken Leute beten. Mache dich selbst bekannt, Herr. Jesus, komm und rufe die Kranken, damit sie erkennen mögen, dass du der allgegenwärtige Gott bist. Wirst du es tun? Du bist hier, derselbe, gestern, heute und für immer. In dem Namen Jesus bitte ich es. Amen. Freunde, es sind nur noch ein oder zwei Augenblicke, bis es tatsächlich Zeit zum Entlassen ist. Lasst uns trotzdem einfach eine kleine Gebetslinie aufrufen. Möchtet ihr sie haben? Erhebt eure Hand, wenn ihr damit einverstanden seid, noch einmal 10 oder 15 Minuten länger zu bleiben. In Ordnung. Gott segne euch. Ist es für den Hausmeister dort auch in Ordnung? Ist es in Ordnung, um dieses zu gewähren? Dankeschön. Vielen Dank. Nun, wo ist Billy? Wie viele Karten hast du ausgeteilt? A, B und C? Welche haben wir zuerst ausgeteilt? Die mit A? Haben wir am ersten Abend die mit A aufgerufen? In Klammer: Jemand sagt ja. Klammer zu. Dann lasst uns wieder die mit A aufrufen. Lasst uns schauen. Von wo haben wir angefangen, Billy? Erinnerst du dich daran? War es die 1? Ja. In Klammer: 1. Klammer zu. Von 1 bis. Lasst uns von irgendwo anders beginnen. Lasst uns überlegen, von wo an werden wir aufrufen? Wer hat die Gebetskarte A, Nummer 75? Erhebe deine Hand. So, das ist gut. Schön, wir haben sie. Komm direkt hier herab, die Nummer 75. Nummer 76, Erhebe deine Hand. 76. Schnell. In Ordnung. Wer? Du kannst nicht aufstehen? Oder nein, es ist ganz weit hinten. Entschuldigt bitte. 76. Nummer 77. Nummer 77. Erhebe bitte deine Hand. Wer auch immer eine Gebetskarte hat. Oh, jemand von hier. In Ordnung. Gerade hier drüben. Der Herr. 77. Nummer 78. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Steht einfach rasch auf. Nun, könnt ihr anderen hier bitte ganz still und ehrfürchtig sitzen bleiben? Geht jetzt nicht mehr umher. 80. Von 80 bis 85. Es sieht so aus, als wenn sie nicht. Ein paar von ihnen wurden die Karten vielleicht schon vor 4 oder 5 Abenden ausgeteilt. Sie könnten jetzt vielleicht schon. Von 85 bis 90. Kommt hierher. Kommt von dort oben herunter. Es geht um den Buchstaben A. Gebetskarte A von 75 bis dann bis 85 und bis 90. Das sind 15 Personen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sind sie. Schön. Das ist gut. Das wird gut sein. Nur für eine Minute jetzt. Wie viele von euch in der Zuhörerschaft glauben, dass ihr es genauso tun könnt wie diese kleine Frau, welche den Saum seines Gewandes berührte? Erhebt eure Hand und sprecht: Ich glaube. Ich glaube wirklich, dass ich den Saum seines Gewandes berühren kann. Jetzt ist der Meister gekommen. Jetzt wird er. Er ist bereit, um euch zu rufen, wenn ihr ihm nur glauben wollt. Zweifelt ihn jetzt nicht an. Glaubt ihm. Habt jetzt einfach Glauben. Seid richtig ehrfürchtig. Glaubt jetzt von ganzem Herzen, dass der Meister gekommen ist und euch ruft. Während die Gebetslinie sich jetzt dort unten aufstellt, denke ich, dass einige der Brüder hier helfen können, dass sich die Gebetslinie der Reihenfolge der Zahlen nach aufstellt. Jeder hat eine Gebetskarte. Wie viele Karten haben wir noch hier? Lasst mich eure Hände sehen. Behaltet sie noch. Wir werden für jede einzelne davon beten. Mich stört es nicht, wer sie sind. Wenn der Herr mich am Leben erhält, werde ich für jede einzelne davon beten, bevor ich am Sonntag wieder fahren muss. Erinnert euch daran, dass es morgens ein Predigerfrühstück gibt. Habt ihr das bekannt gegeben, wo es stattfindet? Es ist bekannt gegeben worden. In Ordnung. Wenn ihr könnt, dann kommt auch dazu. Ich denke, dass ich dort ganz früh am Morgen sprechen werde, oder? In Klammer, jemand sagt: Ja, zum Frühstück. Klammer zu. In Ordnung. Gut, schön. In Ordnung. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht gehört. Ich denke, ich habe 15 aufgerufen. 75 bis 80, bis 85, bis 90. Das war es wohl. Das ist schon in Ordnung. In Ordnung. Fangt an, sie heraufzuschicken. Wenn ihr hinschaut, das sind jetzt, seht ihr, jeder soll jetzt wirklich ehrfürchtig sein. Hört jetzt gut zu. Ich weiß, dass ihr morgen arbeiten gehen müsst. Eure Arbeit ist wichtig. Ich weiß das. Eure Kinder warten auf euch. Die Babysitterin hat gesagt, dass sie um 21.30 Uhr gehen muss. Aber lasst uns einfach warten. Was ist denn wichtiger, als zu erkennen, ob dieses die Wahrheit ist oder nicht? Was ist denn wichtiger als eure Seele? Nun, wenn diese Bibel dieses verheißen hat und Gott es tut, dann ist dieses die allerwichtigste Sache, die ich mir vorstellen kann. Seht ihr? Sie haben dort einen Stuhl mit dem Lautsprechersystem und das hat diesen Lärm verursacht. Jetzt schaut. Nun, denkt daran, dass jeder jetzt ganz entspannt sein soll. Ich hoffe, dass ich bei euch nicht den Eindruck hinterlassen habe, dass ich irgendeine Sekte vertrete oder so etwas und dass ich diese Person des Herrn Jesus wäre. Ihr glaubt das doch nicht, oder? Gewiss tut ihr das nicht. Ich bin sein Diener. Ich bin ein Sünder, der durch die Gnade errettet ist. Aber bei diesem ist es so, dass die Zeit gekommen war, in welcher er eine Gabe gegeben hat. Ich habe erst vor kurzem eine Untersuchung gehabt, als eine Gruppe von Medizinern sich durch den Kopf gehen ließ, mich einer Prüfung zu unterziehen, einem Hirnwellentest. Wisst ihr, was sie herausfanden und mir gesagt haben? Er sagte, so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Weißt du, du bist... Bei einer Person wird der Körper von 5 Sinnen kontrolliert. Das erste bei dir ist dein Bewusstsein. Darin lebst du. Aber wenn deine 5 Sinne inaktiv werden, dann befindest du dich im Unterbewusstsein. Dieses ist weit weg von einem. Du musst diese Gefühle und alles andere hier abgeschaltet haben. Dann geht man von hier zu diesem Unterbewusstsein über und man träumt. Es gibt einen Teil von dir, der irgendwo hingeht. Wenn du aufwachst, kommst du wieder in dieses Bewusstsein. Du wirst wieder hierhin zurückgebracht und du erinnerst dich an das, was du geträumt hast. Wie viele haben jemals geträumt? Gewiss, habt ihr alle schon einmal in den vergangenen Jahren geträumt. Nun gut, irgendwo in euch gibt es etwas, das sich in euren Gedanken immer noch daran erinnern kann. Stimmt das? Das war also euer Unterbewusstsein. Er sagte, das ist das Normale. Aber Prediger Branham, von Zehntausenden mal Tausenden von Menschen, die wir untersuchten, haben wir nicht einen gefunden, bei dem es so ist wie bei dir. Ich fragte, bin ich verrückt? Er antwortete, ich denke nicht, dass die Menschen aus der ganzen Welt herkommen, um sich mit einem verrückten Mann zu unterhalten. Ich erwiderte, nun gut, bin ich es? Ich weiß, dass ich nervös bin. Er sagte, nicht mehr als irgendein anderer Prediger oder Arzt. Es geht jedem so, der in der Öffentlichkeit steht. Ich fragte, was ist so merkwürdig? Er antwortete, wissen Sie was? Ihre zwei Bewusstseine liegen direkt nebeneinander. Sie könnten einen Traum träumen und Ihre Augen dabei offen halten. Seht ihr? Er wusste nicht, was dabei geschieht. Ich fragte, stimmt das? Er sagte, ja. Sie bräuchten nicht schlafen zu gehen, um einen Traum zu träumen. Ich fragte, Doktor, haben Sie jemals etwas über eine Vision gelesen? Wissen Sie, was eine Vision ist? Er antwortete, ist das ein Ausdruck aus der Bibel, Herr Branham? Ich sagte, ja. Er sagte, nun gut. Ich weiß nichts über die Bibel. Ich wüsste nicht, wovon Sie dann sprechen. Ich fragte, haben Sie jemals die Bibel gelesen? Er sagte, ja. Lesen Sie in der Bibel von den alten Propheten aus der damaligen Zeit. Er sagte, oh, darum geht es. Sie haben doch Dinge vorhergesehen. Ich antwortete, ja, mein Herr, das ist es, was bei mir geschieht. Er sagte, ich bin froh, dass Sie... Damit ist das geklärt. Nun gut, das ist es also. Wissen Sie was? Sie sollten hineingehen und uns diese Sache untersuchen lassen. Dieses würde eine gewaltige, wissenschaftliche Forschung sein. Ich sagte, warten Sie mal einen Augenblick, Doktor. Haben Sie jemals einen Traum gehabt? Er sagte, ja. Ich sagte, dann träumen Sie mir einen Traum. Sagen Sie mir, was morgen geschehen wird. Sie können es nicht, selbst wenn Sie es müssten. Sehen Sie? Wer auch immer will, dass Sie einen Traum bekommen, muss es selber tun. Genauso wenig kann ich eine Vision sehen. Es muss von ihm kommen, dass ich Visionen sehe. Ich kann sie nicht eher sehen, als er es mir sagt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, bis er es mir sagt. Seht ihr, es ist eine Gabe, mit der ich geboren wurde. Die erste Sache, an die ich mich in meinem Leben erinnern kann, ist eine Vision. Nicht einmal ist es verkehrt gewesen. Seht ihr? Seht ihr, das ist der Grund, dass die Menschen... Wir haben viele Nachahmungen davon, das stimmt ganz genau. Aber das werden wir immer haben. Gewiss. Ich habe die Geschichte von Martin Luther und von euch Lutheranern gelesen. Die Geschichte von Martin Luther erzählt, dass es nicht so außergewöhnlich für Martin Luther war, dass er gegen die katholische Kirche protestieren und damit durchkommen konnte, sondern dass er trotz all diesem Fanatismus bestehen konnte, der seiner Erweckung folgte und dennoch klar bei der Schrift bleiben konnte. Darum geht es. Ja, das hat nichts mit ihnen selbst zu tun. Du bist nur vor Gott verantwortlich. Denn seht, es ist nur eine Gabe. Seht ihr? Du lieferst dich hier aus, und dann spricht der Herr. Jetzt wieder hier. Ist dieses hier die Frau? Nun, dieses hier sollte es jetzt für jeden bestätigen. Seid wirklich ehrfürchtig. Nur ein paar Minuten. Vielleicht ist jemand neu hier. Jetzt steht hier eine junge Frau. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist eine Fremde für mich. Ich kenne sie nicht. Aber hier begegnen wir uns so wie im Johannesevangelium Kapitel 11. Ich bin heute Abend dort gewesen, als, ich meinte Johannesevangelium Kapitel 11, wo Jesus der Frau am Brunnen begegnet ist. Ich habe über sie gesprochen. Sie war vielleicht sehr viel jünger als er. Er sagte ihr, wo ihr Problem lag. Und deswegen sagte sie, Herr, ich erkenne jetzt, dass du ein Prophet bist. Nun, seht ihr, ein Prophet ist einer, zu dem das Wort Gottes gekommen ist. Die Prophezeiung für diese Zeit, das Wort, das in dieser Zeit erfüllt werden soll, kommt zu diesem Mann, und er ist dieses lebendige Wort für diese Zeit. Sie sagte, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir warten jetzt auf diesen Propheten. Wenn ihr dieses in der Konkordanz nachschaut, dann bezieht es sich direkt auf diesen Propheten zurück. Sie sprach, wir wissen, dass es dieses ist, was er tun wird, wenn der Messias kommt. Er wird uns diese Dinge sagen. Er antwortete, ich bin es, der zu dir spricht. Und sie lief und sprach, kommt, seht einen Mann, der mir die Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias? Und alle Leute glaubten es. Nun, er hat dieses verheißen. Die Werke, die er tat, würden die Gläubigen auch tun. Und jetzt, in dieser letzten Zeit, wird sein nahes Kommen dadurch bestätigt, dass er sich selbst in derselben Weise offenbart, wie er es damals in Sodom tat. Hast du dir diese Woche die Botschaften angehört? Glaubst du, dass dieses die Wahrheit ist? In Klammer. Die Schwester sagt, ja. Nun, wir sind einander fremd, das stimmt, nicht wahr? In Klammer, ja. Erhebe deine Hand so, dass die Menschen es einfach sehen. So, dass die Menschen es sehen. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß überhaupt gar nichts über sie. Seht ihr? Sie ist einfach eine junge Frau, viel jünger als ich. Wir sind Jahre und Kilometer voneinander entfernt geboren. Hier begegnen wir uns zum ersten Mal. Hier stehen wir nun beide. Menschen, Lichter und alles Mögliche sind um uns herum. Wir stehen hier in der Gegenwart Gottes. Ich unterhalte mich mit dir, um zuerst herauszufinden, ob diese Salbung über mich kommen wird. Wenn es geschieht, dann werde ich in der Lage sein, es zu tun. Ohne diese kann ich es nicht tun. Nun, die einzige Sache, die ich tue, ist, einfach zu beten, dir die Hände aufzulegen, so wie dein Pastor es tun würde, oder wer immer es sein mag, und weitergehen. Seht ihr, es ist eine Gabe. Soweit ich es beurteilen kann, bin ich selber entspannt dafür. Aber ich kann nicht bewirken, dass es kommt. Er muss kommen. Es muss von selbst kommen. Seid jetzt einfach ehrfürchtig. Es ist hier, in dem Namen von Jesus Christus, nehme ich jetzt zur Verherrlichung Gottes jeden Geist hier drinnen unter meine Kontrolle. Bleibt jetzt still sitzen. Wenn irgendetwas geschieht, dann werde ich in der Lage sein, es zu regeln, wenn ihr nur nicht aufspringt und euch daneben benehmt. Bleibt still sitzen. Epilepsie und so weiter kommen manchmal in die Versammlung und lassen manchmal ein Dutzend von ihnen umfallen. Wie viele haben dieses in meiner Versammlung geschehen sehen? Gewiss, seht ihr? Gewiss, bleibt einfach still sitzen. Ich bin dafür verantwortlich. Aber wenn ihr hochmütig seid, dann bin ich nicht dafür verantwortlich, weil es dann eine Bestrafung ist. Nun, ich habe keine Vorstellung davon, warum die Frau hier ist. Sie weiß jetzt bereits, dass etwas vor sich geht. Versteht ihr? Denn direkt zwischen ihr und mir ist es, und sie beginnt aus dem Blickfeld zu schwinden. Es ist dieses Licht, welches hereinkommt. Nun, die Frau ist wirklich. Ihre wichtigste Sache, weswegen sie hier steht, ist, dass sie für jemand anderes hier steht. Sie hat jemanden, für den sie betet. Das ist eine Person, die wirklich schlimm dran ist. Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Es ist eine Schwester. Das stimmt. Wenn das stimmt, dann erhebe deine Hände. Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Jetzt schau. Die Menschen behaupten, ich denke, dass er das nur vermutet hat. Nein, nein. Seht ihr, ich habe es nie vermutet. Jetzt passt auf. Sie ist eine sehr feine Person, ein guter Geist. Jetzt nur einen Augenblick. Schau mich jetzt an. Das ist das, was Petrus und Johannes am Tor sagten. Jetzt schau mich an. Verstehst du? Da scheint es noch etwas anderes in deinem Herzen zu geben. Ja, du selbst leidest an einer Art von Schwindelanfällen, die du bekommst. Du leidest darunter. Das stimmt. Du hast noch etwas anderes in deinem Herzen, das du wissen möchtest. Es geht um diesen Bruder. Er ist hier in dem Krankenhaus. In Klammer. Die Schwester sagt, ja, Klammer zu. Du möchtest, dass ich dir sage, wie es kommt, dass er dort ist. Er war in einen Autounfall verwickelt. Das stimmt. Oha! Glaubst du, dass du das empfängst, worum du gebeten hast? Dann ziehe deines Weges. Dann ist alles vorüber. Seht ihr? Wenn du glauben kannst, dann sind alle Dinge möglich. Wie geht es dir, Dame? Nun, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, derselbe gestern, heute und für immer? In Klammer, die Schwester sagt, das tue ich. Klammer zu. Wenn er mir offenbaren wird, was dein Problem ist, wirst du dann glauben, dass er dieses tun kann? In Klammer, das tue ich gewiss. Klammer zu. In Ordnung. Möge er es jetzt gewähren. Eine Sache, unter der du leidest. Ja, oh, ja, du hattest eine Operation. Dir wurde eine Brust entfernt, amputiert. Dann hast du deine Brust verletzt, deine andere Brust. Und das ist dein Problem. Du kommst nicht von hier. In Klammer, die Schwester sagt, nein. In Klammer zu. Du kommst aus der Nähe eines Flusses. Du kommst aus Louisville in Kentucky. In Klammer, und ganz in deiner Nähe. Klammer zu. Und dein Name ist Frau Lumpkins. Gott segne dich. Das stimmt. Du bist schon im Tabernakel gewesen. Ich habe dich nicht erkannt, aber das stimmt ganz genau. Ziehe deines Weges und glaube jetzt. Gott segne dich. Das ist schön. In Ordnung. Komm jetzt. Glaubst du von ganzem Herzen her? Glaubst du mir, sein Diener zu sein? In Klammer. Der Bruder sagt, ich glaube es. Klammer zu. Glaubst du, wenn du kommst, dass du so kommst, wie Simon Petrus es beim ersten Mal tat? Seht ihr? Du kommst nicht zu mir. Du kommst zu ihm. Ich bin nur sein Stellvertreter. Seht ihr? Wir sind die Reben. Er ist der Weinstock. Nun, wenn der Herr Jesus. Wir sind einander völlig fremd. Ich denke, dass wir das sind. Und wenn wir einander völlig fremd sind und der Herr Jesus mir etwas offenbaren kann, so wie er es bei Simon Petrus oder bei einigen der anderen tat, als sie kamen, wird es bewirken, dass du von ganzem Herzen glaubst? Würdest du es glauben? In Klammer, ja. Klammer zu. Nun, in Ordnung, Herr. Schau jetzt einen Augenblick nur zu mir. Jetzt zu deinem Problem. Ich sehe dich. Es ist etwas an deinem Magen. Es ist ein Tumor in deinem Magen. In Klammer. Der Bruder sagt, das stimmt. Klammer zu. Das stimmt. Es ist ein Tumor in deinem Magen. Nebenbei gesagt, bist du auch ein Prediger? In Klammer. Ja. Klammer zu. Jawohl. Glaubst du, Gott kann mir sagen, wer du bist? Glaubst du, dass Gott dich kennt? In Klammer. Das tue ich aus meinem ganzen Herzen. Klammer zu. Aus deinem ganzen Herzen. In Ordnung. Prediger Braun, gehe vorwärts, sei gesund. Jesus Christus, glaube. Glaubst du, Gott kann deine Arthritis heilen und dich gesund machen? Dann gehe und glaube es. Sprich, Dankeschön, Herr Jesus. Komm, Dame, du leidest unter einem Nervenleiden. Glaubst du, dass Gott dich davon heilen kann? In Klammer, die Schwester sagt Amen. Klammer zu. In Ordnung. Gehe einfach und sage, preis dem Herrn. Seht ihr, ein kleines Rad dreht sich hier unten. Früher drehte es sich hier oben. Du warst früher eine fröhliche, kleine Person, als du jung warst, voller Freude und fröhlich. Und ganz plötzlich passierte etwas. Jetzt gehe wieder dort hinauf und glaube dieses wieder. Sei wieder glücklich und freue dich. Jesus Christus wird dich wieder dahin bringen. Gott segne dich. Gehe und glaube es jetzt von ganzem Herzen. In Ordnung. Glaubst du? Du bist auch verkrüppelt. Glaubst du, dass Gott dich heilen und dich gesund machen kann? In Klammer. Die Schwester sagt, ja. Klammer zu. In Ordnung. Gehe weiter und sage von ganzem Herzen, Dankeschön, Herr Jesus. Glaubst du, dass Gott dieses Asthma heilen und dich gesund machen kann, Junge? Ziehe deines Weges, freue dich und sei gesund und glücklich. Auch die Schwäche, Prostata und die Arthritis. Glaubst du, dass Gott es heilen und dich gesund machen kann? In Klammer. Der Bruder sagt, ja, Klammer zu. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ziehe deines Weges, freue dich und sprich, Dankeschön, Herr. Nur noch einen Augenblick, nur eine Minute noch. Etwas ist geschehen. Es ist eine andere Person als diese. Glaube jetzt von ganzem Herzen. Es ist diese Dame, die gerade hier sitzt. Sie leidet an einem Rückenleiden. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus dich gesund macht? In Ordnung. Dann kannst du das haben, worum du gebeten hast. Seht ihr? Der Herr Jesus heilt dich und macht dich gesund. Wenn du glauben kannst, dann sind denen, die glauben, alle Dinge möglich. Glaubt ihr dieses von ganzem Herzen? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Was denkst du darüber, der du dort sitzt und dieses Bruchleiden hast? Glaubst du, dass Gott dich von diesem Bruchleiden heilen und dich gesund machen wird? Ja. Du glaubst, dass er es tun wird? In Ordnung. Du kannst das haben, worum du gebeten hast. Der Herr segne dich. Seht ihr, dort draußen ist er genauso derselbe wie hier. Das sollte uns beinahe in Stücke reißen, oder nicht? Denkst du, dass Gott diese Zuckerkrankheit heilen und bewirken wird, dass du gesund wirst, sodass du nach Hause kommst und der Zustand des Blutes? Gehe nach Golgatha, um eine Blutübertragung zu bekommen. Und es wird alles vorbei sein. Gehe und glaube mit deinem ganzen Herzen. Zweifle nicht. Glaube nur mit deinem ganzen Herzen, dass Gott dich gesund machen wird. Komm her. Du hast die gefährlichste Krankheit bekommen, die es auf der Welt gibt. Das ist ein Herzleiden. Aber Jesus lebt in dem Herzen. Glaubst du, dass er dich an deinem Herzen heilen wird? In Ordnung. Ziehe deines Weges und sprich, Dankeschön, Herr Jesus. Mögest du gesund sein. Gehe und iss dein Abendbrot. Jesus Christus hat dich von diesem Magenleiden geheilt und macht dich gesund. In Ordnung. Glaubst du? Du glaubst, auch wenn ich nicht ein Wort sage und dir nur die Hände auflege, dass du trotzdem gesund wirst? Der Herr segne dich. Glaube einfach mit deinem ganzen Herzen. Glaubst du, wenn ich dir die Hände auflege, dass du dann auch gesund wirst? Komm, In dem Namen von Jesus Christus möge sie geheilt sein. Komm, nun, du weißt, dass ich weiß, was mit dir verkehrt ist. Aber wenn ich es dir nicht einmal sage, glaubst du dann, dass du dir den Tumor nicht mehr entfernen lassen musst und dass es von jetzt an alles in Ordnung sein wird? In Klammer, die Schwester sagt, ich werde ihn nicht mehr herausnehmen lassen. Klammer zu. In Ordnung, in Ordnung. Dann gehe direkt weiter. Glaube Gott. Und du wirst gesund werden und es wird dir gut gehen. In Klammer, denkst du, dass etwas mit mir verkehrt ist? Klammer zu. Wenn du es einfach glaubst, dann wird er es herausnehmen. Du brauchst dieses nicht. Wenn du einfach nur mit deinem ganzen Herzen glaubst, in Klammer, gut, ich werde es nie herausnehmen lassen, Klammer zu. Preis sei dem Herrn. Glaubst du jetzt, dass Gott Krebs heilt und Menschen mit Krebs gesund macht? In Klammer, der Bruder sagt, jawohl, Klammer zu. In Ordnung, Herr. Ziehe deines Weges und sprich, Dankeschön, Herr, ich werde gesund werden, und dir wird es gut gehen. Jetzt ist Jesus gekommen und ruft nach dir. Glaubst du dieses? Glaubst du es, Dame, die du dort sitzt, etwas korpulent, mit dieser Nebenhöhlenentzündung? Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? In Ordnung. Seht ihr? Schau nur hierher. Schau einfach weiter hierher und glaube. Die Dame, die dort sitzt, hat ihren Kopf geschüttelt, direkt neben dir. Sie wusste nicht, was sie denken soll. Wenn du glaubst, dann wird dich deine Arthritis auch verlassen. In Ordnung. Glaubst du von ganzem Herzen? Dieser ältere Mann, der hier drüben sitzt, aus Okeechobee, in diesem Gang dort drüben, glaubst du, dass Jesus Christus deine Augen heilen wird, die dabei sind, blind zu werden? Du kannst das bekommen, um was du gebeten hast, wenn du darum bittest. Der Meister ist gekommen und ruft euch. Glaubt ihr ihm? In Klammer, die Versammlung sagt Amen, Klammer zu. Dann steht einfach auf und nehmt ihn an und sprecht. Ich glaube dir, gerade jetzt, Herr Jesus. Ich erhebe meine Hände und ich glaube, dass du mich jetzt heilen wirst. Herr Jesus, diese Zuhörerschaft gehört dir. Wir sind spät dran, Herr. Gehe nicht vorbei, o sanfter Erretter. Hör meinen demütigen Ruf. Während du andere rufst, gehe nicht an mir vorbei. Du bist der Strom meines ganzen Trostes, mehr als das Leben für mich. Wen habe ich auf der Erde außer dir, oder wen im Himmel außer dir? Die blinde Fanny Crosby machte diese Bemerkung. Herr Jesus, gehe an niemanden von ihnen vorbei, sondern schenke heute Abend jedem einzelnen von ihnen ihre Heilung. Ich übergebe sie dir in dem Namen von Jesus Christus. Erhebt jetzt eure Hände und singt Loblieder. Ich werde für sie beten. In Ordnung. Glaubt ihr ihm alle? Jetzt, Herr Orgelspieler, ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Gib uns den Ton. In Ordnung. Jeder Mann jetzt mit euren Händen erhoben. Ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Preis sei dem Lamm, das für Sünder geschlachtet wurde. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Flecken hinweggewaschen. Schüttelt jetzt mit jemandem neben euch die Hände und sprecht. Gott segne dich, mein Freund. Ich bin so froh, dass du Jesus als deinen Heiler angenommen hast. Nun, das ist gut, das ist richtig. Schüttelt die Hände und sagt, Dank sei dem Herrn. Lasst uns jetzt unsere Hände zu ihm erheben und es noch einmal mit unserem ganzen Herzen singen. Mit unseren Häuptern gebeugt, mit unseren Augen geschlossen und jetzt mit unserem ganzen Herzen. Ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Preis sei dem Lamm, das für Sünder geschlachtet wurde. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Flecken hinweggewaschen. Hat er sich genügend unter euch bestätigt, so dass ihr ihn annehmen könnt? Glaubt ihr, dass er hier ist? Glaubt ihr, dass er es ist? Freunde, wenn ich hier in diese Zuhörerschaft hinabkommen und irgendeinen von euch Leuten heilen könnte, dann würde ich das gewiss tun. Ich würde das sehr gerne tun. Von ganzem Herzen würde ich das tun. Aber ich kann dieses nicht tun. Ich habe keinerlei Möglichkeit, es zu tun, sondern die einzige Sache, die ich habe, ist diese kleine Gabe, die ich euch gezeigt habe. Sie zeigt die Verheißung der Schrift, dass Jesus Christus direkt hier bei uns ist und seine Verheißung einlöst. Oh, das sollte unsere Herzen entflammen. Oh, nur an Jesus zu denken, diesen wunderbaren Namen. Dieser Name wurde das erste Mal ausgesprochen, als Maria nach Judäa hinaufkam. Elisabeth war schwanger geworden, und der kleine Johannes war in seinem Mutterleib 6 Monate alt und hatte sich bis jetzt noch nicht bewegt. Nun, jeder weiß, dass sich das Baby meistens mit 3 oder 4 Monaten bewegt. Bei Elisabeth war es sonderbar, dass es sich noch nicht bewegt hatte. Sie hatte sich selbst verborgen gehalten. Als sie Maria kommen sah, hellte sich ihr kleines Gesicht ganz auf mit der Herrlichkeit Gottes. Und sie sprach, weißt du, sie sah, dass sie Mutter werden würde, und so fragte sie, ich vermute, dass du und Josef geheiratet haben. Nein, wir sind nicht verheiratet. Hör mal, und du wirst ein Baby bekommen? Ja, der Heilige Geist hat mich überschattet, und er sagte, dass dieses, das in mir geboren wird, der Sohn Gottes genannt werden wird, und ich sollte seinen Namen Jesus nennen. Und sobald sie sagte, Jesus, das erste Mal, dass der Name von Jesus Christus durch menschliche Lippen ausgesprochen wurde, empfing das kleine, tote Baby in seinem Mutterleib den Heiligen Geist. Es begann vor Freude zu hüpfen, und das in seinem Mutterleib. Was sollte der Name von Jesus in einer wiedergeborenen Gemeinde bewirken? Ich begreife es nicht. Ehre sei Gott. Er ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Lebensspender. Amen. Lasst uns ihm den Lobpreis geben. Erhebt einfach eure Hände. Ich will ihn preisen. Halleluja.